So, ja, also ich...
Max, wir müssen reden.
Ja. Gut, dass es schön, dass es noch geklappt hat.
Lass mich kurz ein Glas Wasser trinken, denn ich habe nochmal downgegradet, weil ich bin gerade erkältet eigentlich.
Ah,
ich hoffe, dass ich
gute Besserung.
Ich hoffe, man merkt das nicht so in der Stimme, aber es ist auf jeden Fall da. Ich glaube, das merkt man schon.
Deswegen ist ja auch schon spät bei euch.
Genau, wir haben schon fast 10 Uhr, wir sind auch sehr, sehr spät dran. Das ist ein relativ spontaner Podcast.
Genau. Und, ja. Also der Grund ist dafür, dass die Frau hat mir gesagt, mach doch mal bitte wieder einen Podcast, damit du aufhörst, nicht zuzutexten. hier ist ja heute Nationalfeiertag, 4. Ja. Juli. Ja. Feuerwerk.
Happy Birthday, Amerika.
Happy Birthday, ja. Du siehst aber gar nicht gut aus im Augenblick, Amerika. Ich hoffe, das wird wieder besser, dass dir diesen Virus wieder wegtrittst, den du da dir geholt hast.
Ja, momentan ist noch Grenzsteckung gerade überall.
Ja, aber mit ja, genau.
Ist auch wir sollten echt besser Kommentare moderieren, Max. Das ist hier schon wieder, ich muss hier schon wieder ganz viele Sachen freigeben.
Ja, das ist,
ich krieg keine Mails dafür. Ich
weiß du auch. Kriegst keine Mails? Nee. Ah. Ja, muss mal gucken.
Oder sie landen im Spam oder sowas? Ich weiß nicht,
keine Ahnung. Keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht kann man, ich weiß nicht, bei WordPress muss ich, vielleicht habe ich den Server auch falsch konfiguriert. Wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Ich finde immer wieder, ich habe ja, also weil du vorhin fragtest, ob ich schon quasi, weil beim letzten Mal ja gesagt, dass wir nach Berlin zurückziehen und dass ich einen Job suche und hast du gefragt, ob ich jetzt schon irgendwelche sozusagen Angebote oder Angebote nicht, aber irgendwelche Hinweise hätte und ich habe dann habe ich gesagt, ja, ich habe schon ein paar Hinweise bekommen, weil WMR funktioniert. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie, also wenn zum Beispiel, jetzt habe ich ja, war das in der letzten Sendung auch, wo ich gesagt habe, so hey, wenn ihr irgendwelche Wünsche und so hättet, dann meldet euch doch mal. Und dann kam relativ viele Zuschriften und so ein Zeug. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Hörer wir doch haben. Ich denke ja, es fühlt sich ja, das ist der Unterschied zu diesen ganzen sozialen Medien und sowas und Instagram, wo es diese ganzen Like-Buttons gibt und sowas und man die ganze Zeit ja, das ja ein wesentlicher Teil des Ganzen ist, dass man reflektiert wird, dass man sieht, dass die anderen da sind. Und in Podcast hat man das einfach nicht.
Bei mir ist es so, ich finde das immer so total interessant. Manchmal, wenn ich so mit Freunden oder Bekannten mich unterhalte und dann werde ich auf irgendwas im WMR angesprochen und dann denke ich mir, was, du hörst WMR?
Genau.
Wie kommst du darauf? Ich meine, wie kann man sich das anhören? Ich meine, ohne Scheiße. Hast du gar keinen Geschmack.
Ach so, dann bist du mal beleidigt, wenn die Leute deine Podcasts hören.
Ja, nee. Ja.
Oder du willst nichts mit Leuten zu tun haben, die freiwillig deinen Podcast hören.
Genau, also das fände ich jetzt irgendwie. Also mit solchen Leuten gebe ich mir eigentlich. Nein, das wollte ich ganz anders. Ich wollte das eigentlich so als Lob an unsere Hörer, so die besten Leute.
Wirklich ja.
Die besten. Ja, nee, die hören das, wem mehr.
Ich finde das ja auch, ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn man irgendwie.
Ich zwinge die gar nicht, das tun die freiwillig.
Oh.
Ich erwarte das gar nicht.
Ah, super. Einer der Gründe, warum wir relativ spät angefangen haben, ist, weil bei dir das DSL ausgefallen ist.
Ja.
Und eben gerade war es zwischendurch mal für einen halben Satz wieder irgendwas kaputt.
Und du warst aber auch weg irgendwie.
Und ja, und du
warst
auch
unterwegs.
Ach so, ja, ich war auch noch weg, ja. Aber ich, ja, das ist alles. Also hoffen wir mal, dass das DSL jetzt weiterhin funktioniert. Ist das... Ja, ich wollte nochmal... zur letzten Sendung, zur WWDC, in meiner Berichterstattung habe ich einen Punkt, den ich mir eigentlich geistig notiert hatte und dann doch vergessen hatte, der mir wichtig war, habe ich vergessen. Ich wage nämlich mal eine Prophezeiung zu machen, eine Vorhersage, und zwar, dass Apple wird ein Feature total auf die Füße fallen, so medientechnisch. Und zwar ist das so, kleine Geschichte, Apple hat ja damit erzählt, wie viel sie jetzt über AI machen auf ihren Geräten. Und wie viel sie sozusagen, und es gibt zum Beispiel, was jetzt bei der aktuellen Beta von iOS 12 ist, dass er manchmal einem vorschlägt, so, hey, schalt doch mal den Do Not Disturb Modus ein. Und der ist wesentlich mächtiger geworden. Und der wird zum Beispiel auch, wenn, hey, du hast doch jetzt ein Meeting, schalt doch den Do Not Disturb Modus ein. Und jemand hat das gepostet, einen Screenshot davon, und hat geschrieben, ja, über dieses Meeting habe ich aber, da gibt es gar keinen Kalendereintrag für, sondern ich habe mit per iMessage mit jemand darüber gechattet und habe halt gesagt, hey, lass uns mal dann und dann treffen. Und dann hat offensichtlich Siri im Hintergrund daraus gesagt, ah, das ist offensichtlich ein Meeting, und macht dann jetzt den Vorschlag, ja, willst du da vielleicht bei dem Meeting ungestört sein, darum schalt doch mal Do Not Disturb ein. So, das ist natürlich so ein Moment, wo die Leute so, what? Liest Apple etwa meine iMessages mit? Und ich weiß, also ja, machen sie. Haben sie angekündigt, dass sie jetzt so eine neue... Und das
lokal halt, ne?
Ja, das läuft alles auf dem Gerät ab. Aber das interessiert im Mediendiskurs im Zweifelsfall keine Sau.
Das ist creepy
und so, und es wird halt wie immer bei sowas, es wird die Medien geben, die sagen, ja, okay, Apple macht etwas, was sie angekündigt haben, was sie tun, und zwar, dass sie ohne deine Daten irgendwo hochzuladen auf deinem Gerät mit AI sie verarbeiten und dir da auch bessere Vorschläge machen, schönes Feature, und es wird die geben, oh mein Gott, Apple liest deine iMessages mit. Und welche Story wird sich am Ende weiter verbreiten? Welche Story wird aufgegriffen werden? Welche Story wird weiter zugespitzt werden? Natürlich die letztere.
Hast du das mitgekriegt mit Gmail? Google hat zugegeben, ja, die haben jetzt endlich zugegeben, die haben es wirklich endlich mal zugegeben, dass wenn man eine App mit Gmail verbindet, zulässt, ja, dass die E-Mails mitlesen kann.
Ja, das ist, wenn man...
Das haben die jetzt zugegeben.
Ja. Und das ist, und Experten, Sicherheitsforscher sagen, niemand liest sich diese Warnung da durch, die da kommen. Das ist einfach den Leuten nicht zuzumuten, diese drei Punkte. Das ist wirklich, wenn man das macht, ich habe diesen Dialog in meinem Leben diverse Male abgeklickt. Das ist, hey, du loggst dich ein, Username eingeben, Passwort eingeben. Hey, wenn du dieser App Zugriff gibst, dann kann sie deine E-Mails lesen.
Ja, ja. Ich meine, okay, man kann das natürlich sagen, okay, das ist halt nochmal was anderes als ein normaler E-Mail-Client, weil halt dann eben sozusagen halt das nochmal in der Cloud ist und nochmal ein anderes Unternehmen drankommen kann. Und dann war in diesem Artikel so schön gesagt, und dann können nämlich sogar die Mitarbeiter von dem Unternehmen können in das E-Mail-Postfach schauen. Ne, nicht nur irgendwelche Algorithmen. Ne, also ja, natürlich. Also man, es ist, ja. Also
das, ich glaube, dass viele Unternehmen erwecken natürlich bewusst gerne den Eindruck, ich habe gestern irgendwo so einen Kommentar auf Hacker News zu dem Thema gelesen, wo jemand, ja, wir haben hier so eine geile AI und der halt so, nee, die AI ist irgendein Typ, der bei denen im Büro sitzt. Die haben halt im Augenblick, haben die keine Kunden, und darum schafft das einer noch, und der liest halt deine Mails und klickt dann die entsprechenden Buttons. Und das verstehe ich, warum die Leute das creepy finden, und ich finde, das sollte man tatsächlich, aber irgendwie, dass das jetzt der große Google-Skandal ist,
Apps, die man autorisiert hat, die E-Mails zu lesen, dass sie E-Mails lesen können. Also, aber der Punkt ist natürlich, man muss natürlich auch sehen, ne? Also wir kennen das Internet, oder wir haben das Internet kennengelernt, als, sag ich mal, Internet noch ein Special Interesting war und die Leute zumindest so ein winziges Grundverständnis von Technologie mit sich gebracht haben und ungefähr verstanden haben, was das bedeutet, wenn ich irgendetwas einem anderen irgendwie einen Zugriff gebe, ja. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen arrogant von uns, jetzt so, um mal so zu einer eigenen kritischen Perspektive, halt so dieses Verständnis anzunehmen. Ja?
Naja, also
die Leute verstehen es wirklich nicht. Die verstehen sowieso nicht, was da passiert, ja.
Ja.
Und sie haben auch die Vorstellungskraft nicht, ja, was das bedeutet.
Ja.
Und wenn ihnen das dann sozusagen vor Augen geführt wird, was das bedeutet, dann sind sie plötzlich erschrocken.
Dass die Leute das nicht verstehen, das ist okay, das kann ich nachvollziehen, das ist nicht einfach. Wie gesagt, bei diesem iMessage-Ding da, was ich jetzt gerade erzählt habe, so das war ein Entwickler, der davor saß. Der hatte hundertprozentig das Verständnis dafür, was da passiert, und hat dann aber, hat gesagt, oh, das fühlte sich aber trotzdem creepy an. Ich kann es mir erklären, aber es fühlte sich trotzdem creepy an. Und was ich glaube, was man jetzt in dem Fall den Vorwurf, finde ich, sollte man nicht an die Leute machen, sondern an die Medien, die halt anstatt über diesen Sachverhalt aufzuklären, wie es ist und was da, da was der, also ich meine, wenn die Leute in diesem Dialog, wenn die das missverstehen, dann ist das auch Aufgabe der Medien. Vielleicht kann man sagen, okay, Google hätte da besser informieren müssen, aber vielleicht hätten auch die Medien vorher mal besser informieren müssen, weil es ist ja nur...
Hätten sie es nicht schlachten müssen.
Und wenn es dann soweit ist, dann muss man es auch nicht unbedingt so ausschlachten, wie du, ja, genau, sondern da muss man halt sagen, dann kann man es halt erklären. Und ich finde, es gab einen anderen Fall vor kurzem, das war nämlich das, oh Gott, Facebook hat Geräte, hat den Chinesen Zugriff auf die Daten gegeben. In dem Fall ging es darum, dass Facebook eine API hatte, mit der man halt, mit der du so Sachen wie halt dein, dass dein Kalender, dein Facebook-Kalender auch in deiner integrierten Kalender-App erscheint und so weiter und so fort. So hatte halt eine API für Gerätehersteller. Und diese Gerätehersteller haben dann entsprechend Funktionalitäten implementiert, damit du auf deinem Telefon halt deine Facebook, also dass du Fotos auch direkt auf Facebook posten kannst, halt diese ganzen Sachen. Und nach allem, was wir wissen, es gibt keinen Hinweis darauf, dass das jemals das Gegenteil ist. Ist diese Funktion exakt immer so eingesetzt worden, wie sie eingesetzt werden sollte. Und es sind keine, und sie ist ja auf dem Gerät nur eingesetzt worden. Die Daten sind ja dann nicht irgendwie, zumindest nach allem, was wir wissen, nie abgeflossen. Aber es wurde trotzdem ein Skandal daraus gemacht, dass Facebook ja Daten an die Chinesen liefern würde, was schlicht und ergreifend erlogen ist. Und das finde ich, ich finde so in dieser ganzen, bei dieser ganzen Datenschutzdebatte, die ja wirklich schwer nachzuvollziehen ist und die es auch, wenn man alle Details richtig hat, schon kompliziert genug ist. Aber in dem Fall ist es halt so, da wurde datenschutzrechtlich alles richtig gemacht. Wenn du auf deinem Telefon ein Passwort für Facebook eingibst und du traust dem Telefonhersteller nicht, dann hast du ein Problem. Das muss man halt so sagen. Also wenn du glaubst, dass du deinem Telefonhersteller nicht vertrauen kannst, dass der mit deinen Daten schlimme Sachen machen wird, dann solltest du dir ein anderes Telefon kaufen. Es gibt keinen Weg daraus. Jede App, die auf diesem Gerät installiert wird, ist automatisch anfällig, kann ausgeschlachtet werden.
Ja, und vor allem der Punkt ist ja der, ne? Ja. Also ich habe ja ein Geschäftsmodell daraus gemacht, dass ich im Endeffekt diese ganzen Ängste, die die Medien um diese Sachen schüren, indem ja. eine Sammelthese aufgebaut hat, die diese ganze Alarmismus sozusagen stützt, ja, der informationelle Kontrollverlust. Ja. Mhm. Also im Endeffekt, das spielt mir ja total zu, ja. Also, aber im Interesse der Datenschützer, es ist doch total Bullshit, was die da machen. Weil nämlich, das ist doch das, was ankommt bei den Leuten, ist, Gott, ist sowieso alles verloren, ja. Ist sowieso, alle haben Zugriff auf alles. Ich verstehe da eh nichts. Da kann ich sowieso nichts machen.
Und das ist sowieso ganz schlimm.
Genau. Und so weiter und so fort. Und ich sage, hey, das ist keine falsche Einschätzung. Wahrscheinlich gehst du mit dieser Einschätzung am realistischsten ran, grundsätzlich, ja. Aber wenn du halt eigentlich Datenschützer bist und noch daran glaubst, eigentlich, ja, dass du sozusagen diese Kontrolle haben solltest, ja, dann ist es doch in deinem Interesse, diese Kontrolle auch ein bisschen spürbar zu machen und deswegen nicht auf jedes tote Pferd drauf zu rennen, drauf zu springen und den Leuten halt sozusagen das zu suggerieren, dass das sowieso alles verloren ist, ja. Es ist komplett die arbeiten komplett gegen ihr eigenes Interesse.
Und man sollte vor allen Dingen auch eingestehen, wenn sie was Vernünftiges machen. Also du musst ja auch loben, wenn irgendwas gut läuft. Also entweder du schließt aus, dass eine vernünftige Datenverarbeitung möglich ist. Das scheint mir die Grundeinstellung von vielen Datenschützern zu sein, dass es schlicht und ergreifend nicht möglich ist, Daten zu verarbeiten auf eine Art, die irgendwie okay ist. Oder du sagst halt einfach, ja, also ich meine, dann hast du eh verloren, weil die Leute wollen offensichtlich diese ganzen Features nutzen und mögen die. Oder du sagst halt, du lobst halt die, die es richtig machen und du haust denen auf die Füße, die es falsch machen. Oder auch wenn jemand, der, also selbst wenn du sagst, Facebook macht normalerweise alles falsch, aber diese API, die ist okay, dann muss man das halt auch mal sagen. Und weil wenn du eh allen immer in die Fresse haust, egal was sie tun, dann kannst du es auch gleich lassen. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, dass zum Beispiel Apple von gerade auch von Datenschützern ja immer mit in diesen großen Topf geworfen wird, in diesen oh alles ganz ganz schlimm Topf, weil Apple
gibt, tun die nur wirklich alles,
so geben sich sehr 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 viel Mühe, um's deutlich besser zu. Die verzichten wahrscheinlich auf Milliarden an Gewinnen, um genau diesen Weg, den
zumindest Datenschützer an Funktionalität und Features und Bedienbarkeit. Ich meine allein, dass sie halt die ganze KI halt versuchen auf den Geräten zu halten, das ist halt so ein Riesenkompromiss, ne?
Ja, vielleicht, also auf jeden Fall ist es sehr, sehr viel mehr Arbeit. Und ich weiß zum Beispiel, dass wie zum Beispiel das Logging bei Apple funktioniert, im Gegensatz also zu, was weiß ich was, so zu dieses, was, welche Informationen werden, also einfach nur vom laufenden Betrieb, also jetzt nicht irgendwie Privatinformationen, sondern du brauchst ja Login. Du musst ja zum Beispiel rauskriegen, ist eine App abgestürzt. Und das willst du ja gerne wissen. Du musst ja Statistiken darüber haben. Du musst ja wissen, woran, an welchem Feature musst du arbeiten. Und das ist viel, viel, viel leichter, wenn du einfach alles mitloggst. Und wenn du das halt nicht machst, dann hast du eben automatisch Blindspots. Und die musst du irgendwie, und das ist viel Arbeit, die dann wieder kleiner zu kriegen und so weiter und so weiter und so fort. Und das ist diese Mühe macht sich Apple und hat da einige sehr, sehr schlaue Lösungen bei gefunden. Aber es ist gerade in dem Daten, gerade von den Leuten, die immer behaupten, dass ihnen das so unfassbar wichtig wäre, kriegen sie dafür kein bisschen.
Das ist halt der Punkt. Das ist halt ein rein ideologisch-tribalistischer Diskurs geworden, der halt wirklich sich nicht wirklich an irgendwelchen klaren Parametern mehr festmachen lässt. Was ich mir noch denke, ist, ich habe ja mal mein Seminar in Köln, ne, und zwar hatte ich das gerade wieder, ich hatte irgendwie ein schönes Seminar, also so einfach mal wirklich so Studierende, die sich echt interessieren so für den ganzen Kram, ne. Ich habe ein Plattformseminar gemacht, also halt so Aufstieg der Plattform, und die haben das sich dafür echt interessiert und wir haben uns da echt cool auch diskutiert und ich nutze diese Seminare halt auch immer ein bisschen, um einfach mal so in diese Lebenswelt und Gedankenwelt von, sag ich mal, jungen Menschen, ne, also die sind ja irgendwie so Anfang 20, halt mal so reinzuschauen, und dann habe ich die halt auch so gefragt, ja, wie seht ihr das denn jetzt hier so mit Datenschutz und irgendwie die DSGVO ist denen tatsächlich auch nicht an denen vorbeigegangen, obwohl sie halt wirklich keine Ahnung haben von so Netzpolitikgeschichten oder so, das kam schon bei vor, und aber die hatten halt, also durch die Bank weg, da gab es keinen einzigen, der irgendwelche Datenskandale sich dafür interessiert hätte. So, Cambridge Analytica, ja, habe ich, glaube ich, irgendwo mal gehört, da war irgendwas oder so. Also die interessiert das wirklich gar nicht, ja. Also, und ich, das merke ich sehr regelmäßig. Und die sind eigentlich eher genervt davon, wenn irgendwie Leute so Datenschutz, bla bla, irgendwie. Und der Witz ist halt, Ich glaube wirklich auch, ja, dass das wirklich auch in einer Blase stattfindet. Also diese ganze Panikmache, die wir halt immer so reinkriegen. Ich meine, klar, wir haben sowieso die Filterblase dafür. Wir sind in dieser tech-affinen und netzaffinen und vor allem netzpolitischen Blase halt gut vernetzt. Deswegen sind wir in dieser Blase drin. Deswegen werden uns diese Artikel halt auch immer in die Fresse gespült. Das ist die eine Sache. Aber andererseits, ich glaube auch, dass das halt auch so innerhalb der Journalistenblase halt, also innerhalb des Journalismus halt auch so eine Blase ist, ja. Also ich glaube wirklich, diese ganze Google granted access zu deinen E-Mails, wenn du eine App registrierst, das interessiert halt die 5 Journalisten und die 3 Datenschützer, und das war's.
Naja, was bei den anderen ankommt, ich habe, meine Eltern waren gerade wieder da, und dann habe ich mal mit meinem Vater darüber diskutiert, ist halt
alles ist unsicher.
So eine Verzerrung davon. Ja, alles ist unsicher. Also, und was dann so ein bisschen für so, zu so Cargo-Cult führt. Also, was weiß ich was, dass zum Beispiel, mein Vater ist der festen Überzeugung, dass Google seine Daten verkauft. Also er lädt darum keine Fotos bei Google hoch, weil dann verkauft Google ja, und dann sind ja Fotos von ihm, die werden dann ja verkauft, und dann sind die plötzlich irgendwo. Und
200 Millionen Euro pro Stück.
Ja. Und das ist auch ihm, also das stößt auf massiven Widerstand, wenn man sagt, tut mir leid, das ist einfach nicht der Fall. Das ist nicht das Geschäftsmodell von denen. Aber es ist dann eben auch, er nimmt dann auch iCloud nicht, weil die verkaufen ja auch bestimmt auch ihre Daten. Und dann sagst du, na, aber eigentlich nicht. Ja, kannst du es denn beweisen, dass sie es nicht machen? Doch irgendwo heimlich, und natürlich nicht. Und im Zweifelsfall so nach dem Motto, ich habe verliere ich irgendwann mal alle meine Fotos und alle meine Erinnerungen, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, als dass ich dann irgendwie an so ein Backup glaube.
Die verkauft.
Als das Apple die verkauft, ja. Und also das ist das, was ich davon so ein bisschen mitkriege. Es ist irgendwie so ein Gefühl dafür da, dass das ja alles irgendwie, ja, genau, was du halt sagst. Man weiß halt, dass der Boden unter einem jederzeit wegbrechen kann. So, das ist so dieses Gefühl. Aber man läuft ja auch schon eine ganze Weile drüber, und bisher ist ja noch nichts passiert. Also insofern tritt so eine Gewöhnung ein.
Beziehungsweise, genau, also man denkt, man muss Vorsichtsmaßnahmen treffen, man weiß aber nicht welche. Und also genau. Tut man halt irgendwelche, die sich irgendwie gut anfühlen.
Und darum kommen dann so Sachen, so immer wieder Gerüchte auf, wie Telegram sei sicher, was es ja nun nicht ist. Also jedenfalls nicht sicher, also oder sagen wir mal so, Signal und WhatsApp sind deutlich sicherer im Augenblick als Telegram. Und so und diese ganzen Sachen. Und ich finde zum Beispiel ganz spannend, dass dann, und das wird ja auch aktiv. Also irgendjemand hat zum Beispiel mal auf Facebook, jemand, der so ein bisschen datenschutzaffiner auch mit Grund ist, hat mal gefragt, so wie sieht's denn, ich brauche ein neues Telefon, welches Telefon soll ich mir denn kaufen? Und ich lege halt Wert auf Privatsphäre. Und dann habe ich geschrieben, was ich halt zum einen, weil ich ein Apple-Fanboy bin, aber zum anderen auch, weil das ist das, was ich von sehr, sehr vielen Leuten gehört habe, die sich mit Leuten, die sich mit Sicherheitsprotokollen und mit Sicherheit von solchen Geräten auskennen, die sagen, durch die Bank weg, wenn du sicher gehen willst, wenn du deine Privatsphäre halbwegs effizient schützen willst, kauf dir ein iPhone. Und das ist teurer als die anderen Geräte, aber dafür ist es auch, also das kriegst du dafür. Und das wird auch so, nee, also das mache ich nicht. Nee, ich kaufe doch kein iPhone. Ja, aber du hast gesagt, dass dir das super wichtig ist, dass du gute Privatsphäre hast. Und das kommt auch einfach nicht an. Das kommt einfach nicht an. Das ist halt, und dann werden halt irgendwelche Telefone von, ich weiß nicht, so gibt's ja so regelmäßig irgendwelche
Blackphone
und so Kleinstfirmen, ja. die dann Android nehmen und das forken und dann sich alle Mühe geben, die unsicheren Sachen auszubauen und das ein bisschen zu stealthen. Aber das ist, also ich finde solche Initiativen nicht verkehrt. Aber es ist, ich meine, es sind kleine Firmen, die wahrscheinlich vielleicht 100 Entwickler haben und halt wesentlich das Produkt von jemand anders probieren, so notdürftig zurecht zu machen. Und auf der anderen Seite hast du eine Firma, die...
Zurecht zu patchen.
Und auf der anderen Seite hast du eine Firma mit zehntausenden Mitarbeitern, deren wesentlicher Marketing... Spruch ist auch, also die halt auch sich das, die das System von Grund auf so sicher machen, wie es irgendwie geht, die Spezialprozessoren haben, die für nichts anderes dafür da sind, als sensible Daten sicher vor hardwaretechnischen Zugriffen abzuspeichern und so weiter. Und das ist halt, was weiß ich was, als ob man irgendwie einen kleinen Autohersteller hat, der 5 Mitarbeiter hat und der sagt, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, ich baue das ein sicheres Auto und dafür halt irgendwie ein anderes Auto nimmt und das dann halt mit einem Dritt-Airbag auslöst oder sowas. Oder du hast halt einen Autohersteller, der halt ein paar 10.000 Mitarbeiter hat und auch sehr viel Aufwand treibt, um die Sicherheit zu erhöhen. Das ist
ja, aber dann halt mit Forschung und nicht, indem man nochmal einen dritten Airbag reinbaut.
Genau. Also ich sag nicht mal, dass die Maßnahmen, die machen, nicht irgendwie zutreffend wären und sinnvoll und sowas. Aber spätestens, wenn du irgendwie eine Sicherheitslücke hast dann hast du einfach wahrscheinlich nicht die Manpower, die schnell auszurollen. Dann hast die haben halt nicht Zugriff auf die sichersten Prozessoren, sondern die müssen sich halt auf dem freien Markt bedienen, wo sie halt nicht genau wissen, was sie einkaufen und wo es halt im Zweifelsfall auch das Billigste gewinnt und die haben halt einfach nicht die haben halt nicht die Power dafür und das heißt nicht, dass man das nicht kaufen sollte. Ich sage jetzt nicht, dass man das per se nicht machen sollte, aber wenn einem wirklich was, wenn man ich sag jetzt mal, wenn man relativ einfach sicher gehen will, ohne sich einen großen Kopf zu machen, dann ist wahrscheinlich ein iPhone mit ziemlicher Sicherheit das iPhone die einfachste Lösung. Vielleicht nicht die billigste, aber auf jeden Fall die einfachste Lösung.
Das ist natürlich auch mal so ein Glaubenskrieg, ne? Also ich glaube, wir werden in den Kommentaren jetzt irgendwie ganz wütende Kommentare darüber haben, dass Android doch, wenn man nur das so und so Theme oder was das ist, irgendwie drauf installiert, doch viel sicherer sei als das iPhone, weil doch das und das und das.
Also ich arbeite mit einem ehemaligen Android-Entwickler zusammen. Und zwar Android-Entwickler, jetzt nicht jemand, der Apps für Android gebaut hat, sondern jemand, der bei Google an Android gebaut hat. Und der ist halt auch ein Android-Fanboy und hat halt immer die neuesten Android-Telefone und hat halt immer ein Google Pixel und so und ist da auch und mag das auch und so weiter und so fort. Und wir reden da hin und wieder mal drüber und der sagt halt ganz klar, also ja, was ich bei Apple viel, viel geiler finde, ist halt deren Datenschutzansatz. Und dass das halt alles sicherer ist. Und das ist Google halt, ja, davon, das ist halt ihr Geschäftsmodell, deine Daten zu sammeln. Und wenn du das für problematisch hältst, dann solltest du dir kein Telefon von ihnen kaufen. Und kein Telefon, auf dem ihr Betriebssystem läuft. Und das ist, ich glaube, da führt einfach kein Weg wirklich vorbei. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade mitgekriegt hast, jetzt hat Apple ja so eine kleine Charme-Offensive gestartet, dass sie gerade ihr Map-System massiv überarbeitet haben.
Nee.
Also wenn man jetzt die aktuelle Beta-Version von iOS 12 installiert, dann wird halt dann kommt da neues Kartenmaterial, jetzt das erste Mal von Apple, das ist jetzt erstmal hier nur im San Francisco-Bereich, aber es angeblich sind es auch in anderen Ländern, sind die Daten jetzt ein bisschen besser geworden und die waren ja wirklich vorher katastrophal schlecht, brauchen wir nicht drum rumreden und so, und vielleicht sind sie jetzt ein bisschen besser, ich habe es noch nicht getestet, und in dem Rahmen haben sie nochmal haben sie dann auch nochmal, welche Probleme sie denn haben. Und das ist halt, da hat es halt Google wesentlich einfacher. Ich gehe mal fest davon aus, dass Google jede Strecke, die ich jemals mit Google Maps gefahren bin, hochlädt zu Google. Und dann wissen die halt, wie schnell bin ich da gefahren und wie war die Straße und war da irgendwie eine Baustelle und so. Dann kriegen sie halt einen Haufen Daten, die sie direkt wieder in ihre Karten einfließen lassen können. Und Apple kann das nicht tun. Die können halt nicht einfach deine Strecke hochladen. Darum machen die dann so Sachen wie, und darauf haben sie dann zum Beispiel, dass sie automatisch auf dem Gerät, sie wollen natürlich trotzdem Streckendaten haben von ihren Millionen von Usern, und darum machen sie so Sachen wie, wenn du losfährst und es wird nicht die ganze Strecke hochgeladen, sondern es wird nur der Mittelteil hochgeladen, damit Apple nie erfährt, wo du losgefahren bist und wo du angekommen wirst. Und das wird dann auf sehr komplexe Weise anonymisiert, also auch auf sehr clevere Art und Weise. Und dann sind wahrscheinlich am Ende dieser ganzen Auswertung sind natürlich diese Daten, sind zum einen nicht mehr so gut und zum anderen haben sie sich viel, viel mehr Arbeit machen müssen, um allein schon in diese... Und
soll ich dir was sagen? Dann kommt dann vielleicht ein Datenschützer, der kommt dann dahin und schaut sich das an und das ist ja hoch innovativ und wird dann überall seine Häkchen machen auf seinem Klemmbrett, ja, und dann kriegt Apple dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie nochmal ein Bärchen irgendwo reingeklebt ins Pflichtenheftchen, ja. Und dann, ja, kommt das irgendwie raus, wie das funktioniert, ja. Und dann wird das halt so runtergebrannt mit irgendwie in den Medien. Apple, guck mal, wie sie alle deine Unterwegsdaten hier zusammen tracken. In Klammern dann irgendwo im Artikel so, ja, das ist schon anonymisiert und so ein Scheiß, aber guck mal, es ist so, wie krass, die sie eure Daten sammeln. Ja, also ich meine mal ohne Scheiß, also für die Medien ist das nicht dumm genug. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn du dem richtigen Journalisten diese Story richtig anfütterst, der wird da ein Headline draus machen.
Natürlich.
Dass sich alle über
Apples
Datenschutz aufregen. Ja? Ohne Scheiß. Das, so ist der Diskurs gestrickt.
Nein, das ist,
deswegen,
ich glaube, das liegt halt auch, sinnlos. Das liegt
ich glaube wirklich auch, ja. Ich glaube wirklich, dass auch Apple verrennt sich da. Ja? Die werden damit, vielleicht ein paar Nerds, ein paar Nerds, die sich damit echt auskennen und die dann halt so, oh, das ist ja interessant, auch diese ganze, Sequence Privacy, wo sie da halt die Anonymisierung von Datenmengen verhindern.
Ja.
Hochinnovative Verfahren, ja,
ja,
für die man aber wahrscheinlich 3 Doktortitel braucht, ja, in Data Science, um die irgendwie zu verstehen. Und damit kriegen die halt irgendwie, können sie ein bisschen Virtual Signaling in ihre Nerd-Community und Entwickler-Community machen, aber ansonsten werden die halt trotzdem immer noch in den Arsch gepudert kriegen, vielleicht nicht ganz doll so doll wie Apple, wie Google oder Facebook, aber halt immer noch genauso groß, dass es abfärbt.
Ja, ich finde das auch mal wieder erstaunlich, dass halt so in Deutschland, was ja so als Datenschutzhochburg gilt.
Differential Privacy, was genau das ist.
Differential Privacy, ja, genau, das ist, also ich habe irgendwann mal das ist jetzt kein Firmengeheimnis, hat mir Rob mal erklärt, wie das funktioniert. Und zwar ist einer dieser Punkte ist zum Beispiel, ich glaube, der ist relativ leicht nachzuvollziehen. Und zwar, du kannst damit genau ein Bit an Informationen, also was weiß ich was, hat ein User eine App gestartet? So, Punkt. Kannst du, gibt's halt eine Abfrage, die du stellen kannst sozusagen an diese Datenbank und die sagt dir dann, ja, hat diese App gestartet oder nein, hat die App gestartet. Das wäre natürlich jetzt datenschutztechnisch ist das problematisch, weil dann weißt du, dass jemand eine App gestartet hat und dann kannst du vielleicht irgendwelche Schlüsse daraus ziehen. Was also Apple macht, ist halt, dass diese Information, dieser entsprechende Checkpoint, der diese Informationen liefert, auf dem Gerät in 50% aller Fälle lügt. Dann hast du, dann ist halt so, damit weiß man halt nicht. Ja, es könnte jetzt sein, dass der diese App gestartet haben, kann aber sein, dass das Gerät einfach lügt. Ja, auf
individuellen Ebenen nicht, aber du hast die Statistik.
Aber du hast die Statistik.
Also wir müssen ganz kurz mal erklären für die Hörer, was überhaupt das Problem ist. Ja, also wenn ihr große Datensätze habt, dann und die auswerten wollt, dann interessiert euch in der Regel, das hatten wir im letzten Podcast, glaube ich, oder vorletzten auf jeden Fall auch schon ein bisschen besprochen, interessiert euch in der Regel eigentlich gar nicht wirklich, was der individuelle User macht oder nicht macht, sondern euch interessiert halt tatsächlich so die kumulierten Daten, ne? Wie viel Prozent der Leute machen dies, wie viel Prozent der Leute machen das, oder die Leute, die das machen und die Einstellung haben, was kommt dann bei denen heraus? Solche Abfragen wollt ihr machen an die Daten. Und dafür interessiert euch auch eigentlich auch gar nicht für die Identitäten. Und deswegen sagt man halt im Datenschutz immer ganz gerne, irgendwie, ja, dann nehmt die Identitäten da raus, also die anonymisiert ist, nehmt halt zum Beispiel die ganzen User-IDs raus und so weiter. Und das funktioniert auch bis zu einem bestimmten Punkt, aber der Punkt ist, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, in der solche Datensätze sehr schnell de-anonymisiert werden können, indem man zum Beispiel, keine Ahnung, es gegen einen anderen Datensatz laufen lässt und dann halt irgendwelche Übereinstimmungen, Korrelationen raussucht, und dann kann man plötzlich einen bestimmten Prozentsatz der Leute wieder de-anonymisieren. Diese ganze De-Anonymisierung tatsächlich ist haunted so ein bisschen den Datenschutz, weil natürlich anonymisierte Daten sind halt gar nicht mehr datenschutzrelevant, das sind keine personenbezogene Daten mehr, aber da halt wirkliche Anonymisierung kaum möglich ist, haben die Firmen halt alle Probleme, weil sie halt eben keine wirkliche Anonymisierung feststellen können. Und dieses Differential Privacy ist halt tatsächlich so der erste richtige, sag ich mal, grundsätzlich mathematische Ansatz, irgendwie große Datenmengen vor Zurechenbarkeit wiederum halt wirklich durch dieses Verfahren zu schützen.
Genau, selbst wenn ich die Identität habe und dein Bit kenne, hast du diese App gestartet oder nicht, kann ich trotzdem keine Aussage über dich treffen, ob du diese App gestartet hast oder nicht. Aber die Information, die Apple interessiert, nämlich wie viel Prozent mehr User haben diese App gestartet, seitdem wir das und das Update gemacht haben, oder wie auch immer, dass diese Information lässt sich dann trotzdem wieder rausfiltern, weil man halt weiß, dass 50% aller dieser Statistiken, also 50% der Datensätze in dieser Statistik gefälscht sind, also kann man die relativ sauber rausfiltern oder sehr sauber rausfiltern über die Millionen, die man hat. Und dann kann man keine Aussage über den Einzelnen treffen, aber eine Aussage über die Masse treffen. Und dass sie sich da verrennen, finde ich tatsächlich nicht. Ich finde, sie machen da ein bisschen aus der Not eine Tugend. Und ich meine, Apple hat das Geld, um es einzusetzen. Insofern sollen sie es tun. Und ich finde, das ist ein spannender Ansatz, den die da fahren. Also das ist, mal gucken, wenn das, also.
Man muss dazu sagen, das macht natürlich die Daten halt tatsächlich kaputt, ne? Also es gehen Informationen tatsächlich konkret verloren.
Na klar.
Ne? Also das heißt. Also
das ist ja Sinn der Sache.
Dann andere, ja genau, das ist auch Sinn der Sache natürlich. Aber wenn du halt zum Beispiel dann für einen späteren Zeitpunkt ganz andere Abfragen an den Datensatz stellen musst, ne? Also das heißt mit anderen Worten, diese Differential Privacy funktioniert genau dann, wenn du vorher bereits weißt, was du aus den Daten wissen willst, dann kannst du nämlich genau die Daten sozusagen anonymisieren. Wenn du aber hinterher, später, und das ist ja im Endeffekt, finde ich, eigentlich so der Normalfall, wenn du halt später dir noch einfällt, sag mal, ganz eigene Eigenschaft, der Bug, der so und so auffällt, womit korreliert er eigentlich?
Genau.
Also, ja? Dann kannst du halt mit den Daten plötzlich nichts mehr anfangen. Also das heißt, Apple macht sich damit auch sozusagen systematisch dümmer.
Ja, sie machen es sich damit schwerer, definitiv. Und und man kriegt ja auch so mit, dass sie so bei vielen Features dann gerne mal so ein Jährchen hinterher sind oder sowas. Also ich finde zum Beispiel so die Fotofunktion, wenn man sich so Google Fotos, jahrelang ist nichts passiert in den Bereichen, dann passierte gleich relativ viel, nämlich dass sowohl Apple als auch Google dann angefangen haben, ihre Foto-Apps schlauer zu machen. Und Google macht es halt auf die Google-Art, nämlich die laden alle Bilder hoch und dann laufen die auf den Server und hin und wieder kommt mal ein neues Feature und dann wird da eine Gesichtserkennung drauf gemacht und es wird eine Ortserkennung drauf gemacht und es werden irgendwelche Filter drüber gejagt und weiß der Teufel was noch alles. Und dann hast du am Ende schon eine Filter und die kannst du im Browser sehen, die kannst du auf dem Telefon sehen, die kannst du überall sehen. Und dann hast du halt Apple. Und die machen es halt so, die laden deine Fotos nicht automatisch hoch. Du kannst diese Features auch offline nutzen. sie machen die Suche auf deinem Gerät. Jedes Mal, wenn sie den Algorithmus anpassen, muss die Suche auf deinem Gerät, die Indizierung neu gemacht werden. Und wenn du ein neues Betriebssystem installierst und dann hat das mehr Features, müssen deine Bilder neu indiziert werden und das macht dein Telefon langsamer und das macht den Akku leer und das dauert eine ganze Weile und du hast diese Features nicht sofort. Aber sie machen es halt auf eine datenschutztechnisch deutlich, also sie laden keine persönlichen Daten von dir hoch, um das Ganze durchzuführen. So. Und das ist halt der große Unterschied. Und ich finde es erstaunlich, dass sie halt, wie weit sie dabei kommen.
Also, aber wenn sie es tun, dann verkaufen sie deine Fotos.
und wenn sie es tun, wenn ich in iMessage dann auch nur ein Bild rüberlade, dann werden meine Fotos verkauft.
Genau. Und mit dem großen Fotobazar.
Ja. Und es ist. Und es gibt halt so, ja, und das ist, ich weiß nicht, neulich habe ich ein Foto von Kolja mal wieder auf Facebook gepostet und dann hat meine Tante mich, musst du aufpassen. Ja, wovor muss ich denn aufpassen? Dass jetzt irgendein, also ich finde diese ganzen Sachen da einfach, ja, so hysterisch zurechtkonstruiert. Das finde ich, ich glaube, es gibt, also es gab im letzten Podcast gab so eine Reaktion so drauf von wegen, ja, dass euch das nicht interessiert, ihr seid ja auch nicht Teil einer irgendwie relevanten Gruppe. Ich sag gar nicht, dass mich dieses Thema überhaupt nicht interessiert oder sowas und mir ist klar, dass ich halt glücklicherweise in einer Gruppe bin, die sogar profitiert. Ich meine, sowas wie eine Schufa, die existiert ja nicht, um Leute auszuspionieren. Das ist ja nicht ihr Zweck, sondern ihr Zweck ist ja, dass du in den Laden gehen kannst und halt irgendwie dir einen neuen Fernseher kaufen willst und du willst den nicht sofort bezahlen, sondern du willst den halt auf Rate finanzieren und dann brauchst du halt einen Kredit. Und dann läuft da im Hintergrund eine Schufa-Auskunft und du kannst halt diesen Fernseher sofort mitnehmen. Und wenn du kreditwürdig bist, dann ist ja die Schufa quasi dein Freund. Dann kriegst du Wohnung einfacher, dann kannst du Autos kaufen auf Kredit, dann kannst du alle möglichen Sachen auf Kredit kaufen.
Die Schufa würde auch sagen, auch wenn die Schufa gegen dich ist, also ist sie auch dein Freund, weil sie dich davon abhält, ja, dich zu verschulden. Ne? Also es ist ein guter Freund, der dich vor einem bösen Fehler bewahrt. Würde die Schufa jetzt sagen.
Ja, stimmt ja vielleicht zu einem gewissen Grad auch. Also das, ich meine, die Gefahr ist ja so die letzte, solche Konsumerkrisen treten ja immer dann wieder auf, wenn halt Leute einen Kredit kriegen, die ihnen eigentlich nicht zurückzahlen können und die dann deswegen in die Pleite gehen. Das war jetzt hier bei der Immobilienkrise, okay, da hat es die Banken mal ausnahmsweise mit erwischt, aber am schlimmsten hat es natürlich die Leute erwischt, die sich ein Haus gekauft haben, was sie sich eigentlich nicht leisten konnten. Und insofern, so, das heißt natürlich nicht, dass dir die Banken da nicht doch einen Kredit bloß weil du dir mit Mühe und Not einen Fernseher leisten kannst, heißt das ja trotzdem nicht, dass es eine gute Idee ist, dass du den kaufst. Insofern ist das jetzt vielleicht auch ein bisschen hinfällig, aber so eine Sachen werden halt solche Produkte, die wir relativ alltäglich nutzen, sind dann plötzlich weg. Und dann werden viele jetzt sagen, ach, ist mir doch wurscht, ich kaufe eh nie was auf Kredit, aber es gibt halt Leute, die sich auch mit Recht was auf Kredit kaufen. Und für die das halt eine Erhöhung der Lebensqualität ist. Und
ja, man muss halt sagen, also man kriegt halt mittlerweile ja auch keinen Handyvertrag ohne Schufa-Auskunft. Ne?
Ich weiß nicht, ob man das jemals bekommen hat, um ehrlich zu sein.
Ja, oder und Mietverträge. Und das sind dann schon Essentials. Ne? Also
ja,
wenn
ja.
du halt plötzlich keine Wohnungen mehr kriegst oder wenn du kein Telefon mehr kriegst, ist so ein bisschen was anderes, als wenn du dir jetzt gerade mal einen Fernseher nicht kaufen kannst. Ne?
Ja, ja, klar. Also
das sind halt schon, ja.
Ich sag nicht, dass jede dieser Entwicklungen automatisch gut ist. Was ich aber sagen will, ist, die meisten dieser Entwicklungen kommen daher, weil sie Dinge vereinfachen oder verbessern im Großen und Ganzen, aber auch negative Nebeneffekte haben. Und also eben, was weiß ich was, Targeting, Werbetargeting, kann tolle Sachen, kann tolle Features haben, kann für die Firmen besser sein, kann für den Kunden besser sein, kann für alle beteiligt sein, kann aber eben auch in einer Art und Weise genutzt werden, dass man halt gezielt dafür sorgt, dass schwarze Leute keine Wohnungswerbung sehen. Und damit die halt gar nicht auf die Idee kommen, in diese Wohnung einziehen zu wollen.
Ich hoffe, das hat Facebook mittlerweile gefixt, das Problem.
Ich weiß gar nicht, ob sich das fixen lässt. Wie willst du es fixen?
Indem du halt nicht mehr nach Rasse diskriminieren kannst oder
nachdem du dann, damit du nicht mehr sagen kannst, wir haben, also damit du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das, ich meine, es lässt sich doch alles auch für was Gutes nutzen. Ich meine, du kannst doch auch damit, ich sehe Werbung.
Positiv diskriminieren im Sinne von, dass du halt bestimmte Leute erreichen willst,
ja.
aber zum Beispiel negativ im Sinne von, ich will aber X nicht erreichen, das ist halt schon ein bisschen, das ist halt schon, ich weiß nicht, wo da der positive Effekt ist, wenn ich jetzt sagen will, ich will folgende ethnische Gruppe nicht erreichen.
Naja, du sagst ja im Endeffekt,
will ich ausschließen.
Du sagst ja nicht, ich will folgende Gruppe nicht erreichen, sondern du sagst ja, ich möchte folgende Gruppen erreichen und zufälligerweise, upsie, sind dann diese Gruppen nicht dabei. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich kriege relativ häufig mal so Werbung explizit für Migranten. Das ist, also zum Beispiel gibt es eine Firma oder ich glaube mehrere sogar jetzt, die deutsches Fernsehen für Expats anbieten und wo die dann halt irgendwie für $10 im Monat könnte ich mir dann jetzt hier irgendwo ein Tatort Subscription klicken.
Yeah, geil.
Yeah, also ist jetzt erstmal per se nichts Schlimmes. Ist halt einfach, sie wissen, welche Zielgruppe sie interessiert und darum wenden sie sich nur an diese Leute. Und das ist ja, und damit kann man gute Sachen machen, damit kann man schlechte Sachen machen. Das ist immer so dieses Problem dabei. Das ist halt, und ich finde, man sollte das Gute nicht ausblenden. Das muss halt in einer Diskussion auch stattfinden, dass es halt auch Vorteile hat. Und dass man, wie schützt man die Minderheiten davor, von solchen Sachen diskriminiert zu werden? Wie macht man das besser? Aber wie schafft man es trotzdem, dass die guten Sachen dabei hoffentlich nicht kaputt gehen. Ich finde, das ist eine Diskussion, die man führen muss. Und dass ich zum Beispiel irgendwie, ja, keine Ahnung, ist halt schwer. Und
ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich müsste auch nochmal drüber nachdenken. Ich habe da jetzt über diesen Fall jetzt noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Also über dieses konkrete, sag ich mal, Racial Targeting, wenn man das so will.
Ja.
Es ist halt schon vom Ansatz her, fühlt es sich schon.
Es fühlt sich falsch an.
Ne? Schon falsch an. Aber ich meine, man kann halt auch sehen, warum man das haben will. Also auch gerade, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, der afroamerikanische Afro-Friseur, ja, irgendwie werben will und natürlich nicht unnötig irgendwie sein Geld an irgendwelche Weiße verschwenden will, dass er dann halt auch nur Afroamerikaner targetet. So,
ja,
irgendwie.
Ich meine, du kannst irgendwelche Klamottenmarken haben, die sich gezielt werben. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel hier Black Panther war ja so ein Film, der sich, ich hab gestern nur das Everything Wrong With gesehen, aber hier für den Black Panther Film, der halt ja auch in allererster Linie sich an Schwarze gewandt hat. Und halt ein
Ja, ich habe ihn aber auch gesehen, ich fand ihn gut.
Ich sag ja nicht, dass du die, ja, also es ist ja um Himmels Willen.
Ja, also, aber du willst jetzt, glaube ich, den Film willst du jetzt nicht irgendwie nur an Schwarze targeten.
Nicht nur, aber vielleicht stärker.
Ja, ja, ja.
Und war, also ich meine, die einer der großen Verkaufserfolge für diesen Film war halt, dass er Schwarzen explizit mal, dass das quasi in einem Film nicht nur irgendeine kleine Nebenrolle für die Schwarzen übrig ist, sondern tatsächlich, dass halt alle wichtigen Hauptrollen von Schwarzen besetzt sind und dass der darum für Schwarze auch ganz interessant ist, beziehungsweise, dass die den gerne gucken wollen. Warum soll ich den dann nicht auch explizit an diese Zielgruppe bewerben? Ist doch, also das heißt ja nicht, dass ich die anderen ausschließen möchte. Und das finde ich ist dann schon, also da finde ich es dann, also es gibt definitiv legitime Gründe, warum man an bestimmte Bevölkerungsgruppen und dann vielleicht auch nach Hautfarbe. Ein anderer Fall wäre jetzt, dass du zum Beispiel irgendwie bist ein Politiker und willst ein Gesetz gegen Diskriminierung durchsetzen und das ist halt auf deiner Agenda. Und das ist nun mal statistisch so, dass sich Schwarze für Antidiskriminierungsgesetze wesentlich besser motivieren lassen als Weiße und dann gehe ich vielleicht mit dieser Information verstärkt an schwarze Leute.
Aber gerade im politischen Diskurs ist das ja auch eine Gefahr, die jetzt, glaube ich, finde ich auch zu Recht angesprochen
wurde.
Jetzt innerhalb dieses völlig durchgeknallten Cambridge Analytica-Hypes, ne, fand ich ja durchaus legitime Punkte und das war halt unter anderem, Was ist eigentlich ein politischer Diskurs, wenn wir ihn halt sozusagen in diesen Mikroöffentlichkeiten, vor allem einander intransparenten Mikroöffentlichkeiten haben, ne? Und deswegen halte ich es gerade dort auch für halt fraglich, ob man, ob das nicht auch irgendwie, so sag ich mal, langfristige Effekte hat, die man dann nicht haben möchte. In einer, also halt immer diese Idee einer allgemeinen Öffentlichkeit, zu dem ein Politiker halt zu sprechen hat, ja.
Ja.
Die scheint mir dann doch durchaus in Gefahr zu sein. Wenn man das halt sozusagen,
also ich würde ja in Frage stellen, dass die vorher existiert hat.
Klar, natürlich. Also man weiß natürlich auch, zum Beispiel, wenn man jetzt sich einfach mal anschaut, welche Plakate die Linken in, keine Ahnung, Zehlendorf aufgestellt haben, versus die sie dann irgendwie Mitte aufstellen, versus die sie dann irgendwo in der Pampa in Sachsen aufstellen, ja. Also es sind halt völlig unterschiedliche Botschaften und im Endeffekt weiß man auch, dass man da im Endeffekt sozusagen ganz andere Target Groups erreichen möchte.
Es fängt doch schon damit an, dass wenn du irgendwie durch eine Einkaufszone, so der Fußgängerzonenwahlkampf, irgendwo steht da so ein Tisch rum und dann spricht halt irgendein Politiker mit dir, der sucht sich doch seine, der macht doch nur, wenn er halbwegs gut drauf ist, wenn er halbwegs seinen Job kann, dann guckt er dich an, macht eine grobe Einschätzung, welche Themen dich interessieren könnte und spricht dich explizit auf diese Themen an. Und wenn du kein Rentner bist, wenn du ein jüngerer Mensch mit Kindern bist, dann wird er dich wahrscheinlich nicht auf die Rentenerhöhung als allererstes ansprechen, sondern vermutlich auf die schönen, auf die guten Leistungen für Eltern und dass er mehr Kindergartenplätze machen will. Das ist
ja,
doch.
Klar, aber das Problem ist dann natürlich, wenn du das dann halt so hoch skalieren kannst, ohne, sag ich mal, zusätzliche große Kosten, im Gegensatz
ja.
zu irgendwie Kosten einsparst, indem du sozusagen die Target Groups kleiner schneidest. Ja, also wenn du das dann sozusagen so hoch skalieren kannst, wie du es auf Facebook kannst, dann kann das natürlich nochmal andere Effekte haben. Aber ich will mich da jetzt gar nicht jetzt irgendwie groß drauf diskutieren. Ich stimme dir ja im Großen und Ganzen zu, dass das Targeting halt gute und schlechte Effekte haben kann und manchmal mit denselben Tools, ne? Ja. Aber trotzdem würde ich halt ganz gerne irgendwann nochmal eine allgemeine Debatte über Targeting. Also zumindest, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch Konsens. Und ich glaube auch, weiß nicht, in den USA mittlerweile, glaube ich, auch gesetzt. Und ich glaube, Facebook macht das mittlerweile auch, dass politische Ads irgendwie transparent gemacht werden müssen. Welche Ads laufen da von wem und mit welchem Targeting oder so.
Das glaube ich gar nicht, dass das irgendwas bringen wird, ehrlich gesagt. Weil ich meine, es ist, also schon allein darüber, was hier halt in den USA offensichtlich sehr populär ist, ich habe nie in meinem Leben einen gesehen, sind halt diese Attack-Ads. Diese gezielten, diese Hillary Clinton wacht nachts auf, um kleine Babys zu fressen. Wählt nicht für Hillary Clinton. Also diese ganz, ganz krassen, unter der Gürtellinie Werbesachen. Und von deren Existenz, obwohl die wahrscheinlich ziemlich stark reguliert sind und halt auf dieser starken Regulierung und halt alles öffentlich ist und läuft ja im öffentlichen Fernsehen und so weiter und so fort, ist, glaube ich, einer breiten Öffentlichkeit nicht im Ansatz bewusst, was da läuft. Schon allein, weil wir hier in einem Staat sind, in dem so eine Werbung nicht läuft, aber ich glaube auch, wenn du halt einfach nicht die entsprechenden Fernsehsender guckst oder so, dann kriegst du halt nicht mit, dass diese Werbung existiert, obwohl halt diese Öffentlichkeit und diese Öffentlichkeitspflicht dahinter ist und obwohl es quasi relativ weit in der Öffentlichkeit passiert.
Aber dann könnte zum Beispiel die Gegenseite doch diesen Spot nehmen und den skandalisieren und sagen, hier guckt mal, diese Art von Werbespot, diese Hassbotschaften werden hier von der Gegenseite über uns gestreut.
Ich glaube, das würden sie vermehrt machen, wenn es was bringen würde. Ich weiß es nicht. Also
ich weiß es auch nicht. Ich verstehe
das Bedürfnis, das irgendwie transparenter zu gestalten und so weiter und so weiter und so fort. Ich halte es allerdings Ich glaube, dieser konkrete Fall ist Augenwischerei. Aber ja, ist halt wie es ist. es ist jetzt nicht, dass ich eine bessere Lösung hätte, aber es ist, ich finde es, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube auch, ich glaube, dass es gar nicht unser Problem ist, dass diese ganzen Sachen im Geheimen abspielen. Ich finde ja, einer der Gründe, warum ich jetzt ja gerne mit dir einen Podcast nochmal machen wollte, war ja, weil diese Situation in Deutschland mir gerade echt Angst macht, die da gerade abläuft.
Und ja, das ist, ich meine, das stimmt schon. Also die wirklich erschreckenden Dinge passieren einfach in der direkten Öffentlichkeit.
Ja.
Oh Mann, ey.
Und ich finde, hat jemand in einer Facebook-Timeline quasi so einen Witz gepostet, so ein angebliches Zitat von Horst Seehofer, was so im Wesentlichen war, ja, ich finde, man sollte mal langsam dafür sorgen, dass die dieser Begriff Konzentrationslager seinen negativen Beigeschmack verliert. Oder wir müssen
neu besetzen, müssen positiv besetzen.
Wir müssen den,
das, was genau. Petri über Völkisch sagte.
Ja. Genau. Wo dann jemand auch anfing, so von wegen, das ist aber ein Vergleich, den darf man nicht bringen. Also damit verunglimpft man die Opfer des Holocausts. Wo ich der Meinung bin, aber ab einem gewissen Punkt, wenn man den Vergleich nicht bringt, verunglimpft man die Opfer auch. Und ich finde das erschreckend. Ich finde das wirklich, also jetzt ist der Innenminister der Bundesrepublik Deutschland hat durchgesetzt, dass Internierungslager in Deutschland auf Vorrat gebaut werden.
Ja.
Die sollen.
Für die ist gar keine Notwendigkeit.
Für die ist keine Notwendigkeit, was auch gar nicht bestreitet, aber dann haben wir sie schon mal. Ich meine, für den Fall, wenn man mal dringend 20, 30, 100.000 Leute internieren muss, haben wir schon mal ein Lager da. Und das ist gerade Realität in Deutschland. Und in Deutschland, wo gerade auch in Bayern ein neues Polizeigesetz verabschiedet worden ist, dass man so Gefährder auch mal in großem Stil wegsperren kann, was ja wohl auch schon passiert ist, dass hier so Gegendemonstranten für einen AfD-Parteitag erstmal schon mal weggesperrt worden sind direkt.
Hast du mitgekriegt, dass jetzt die bayerische Polizei jetzt irgendwie Hausdurchsuchungen gemacht hat bei CCC in Augsburg und so?
Ja.
Und zwar, weil sie nicht weil sie da irgendwie angeklagt sind oder so etwas, sondern weil sie eventuell Zeugen sein könnten bei irgendwas.
An dem großen Stil Computer beschlagnahmt und komplette Firmen arbeitsunfähig gemacht, weil man eventuell sie als Zeugen vorladen können wollte.
Ja.
Und wenn diese Lager einmal stehen, dann werden die auch gefüllt.
Wir sind gerade, also es gab jetzt gerade einen Artikel auf Zeit.de über die CSU und die Radikalisierung der Mitte sozusagen, ja.
Den habe ich angefangen, auf dem Weg hierher zu lesen.
Ich finde, der hat ganz gute Punkte. Also das ist halt auch etwas, was ich gespürt habe, ne? Also was halt passiert ist, ich versuche das mal so für mich so zu erklären, ne? Irgendwie wir hatten halt diesen Rechtsruck so weltweit, also vor allem in den westlichen Ländern, in Europa, in den USA, und irgendwie hatten wir das Gefühl so im September 2017, dass wir da irgendwie so mit einem blauen Auge davongekommen sind, ne? 12% AfD ist jetzt halt ungeil, ne? AfD im Bundestag ist scheiße, aber es ist halt jetzt nicht irgendwie Le Pen, es ist halt nicht irgendwie wie in Österreich oder so, oder jetzt in Italien, ne? Und aber was halt echt passiert ist und was die AfD echt geschafft hat, ist den gesamten Diskurs, und zwar schon während der Bundestagswahl, komplett zu bestimmen. Und die haben es geschafft, also schon, ich meine, denk mal zurück an das Kanzlerduell, ja, wo halt dieser Strunz halt dort eine AfD-Frage nach der anderen gestellt. Also im Endeffekt hattest du halt das Merkel gegen Schulz, ja, dieses Kanzlerduell mit der und ich sag mal so 50% der gesamten Zeit ging nur auf irgendwelche Flüchtlings-, Islam-, Ausländerfragen. Ja? So als ob das einzige Thema wäre, das irgendwie relevant wäre. Ja? Also die AfD saß da mit am Tisch, und zwar war sie der wichtigste Kandidat, obwohl sie gar nicht da war. Ja?
Ja.
Das war schon während der Bundestagswahl.
Und sie konnte sich trotzdem noch als Opfer aufspielen, weil sie nicht beteiligt war.
Genau. Und das Krasse war halt, ich finde seitdem auch, ja, die ganzen Medien, die letzten, das Sterncover, das Zeitcover, die letzten drei Spiegelcover, ja, es geht nur noch darum um Flüchtlinge. Ja, wir haben keine Flüchtlinge mehr. Es kommen natürlich noch Flüchtlinge, aber es ist ein Kinderschiss, der momentan ankommt, ja. Aber wir kennen nur noch ein Thema. Es gibt nur noch ein einziges Thema, und das sind Flüchtlinge. Das ist der Islam. Es wird so eine Hysterie von allen Medien aufgeschäumt. Hast du diesen völligen Bullshit-Skandal mitbekommen mit dieser Bremer mit diesem Bremer Flüchtlingsskandal, mit dieser, ja. Mit dieser Flüchtlingsbehörde, mit dieser Migrationsbehörde.
Ja, ja, so ein bisschen habe ich am Rande mitbekommen.
Das
ja.
war eine völlige Bullshit-Kanone von vorne bis hinten, weil Medien da drauf gesprungen sind. Und zwar das Recherchenetzwerk von WDR und Süddeutsche, ja. Mhm. Das Recherchenetzwerk hat vergessen, ein paar Fragen zu stellen, die ihre gesamte Story halt sofort wie ein Soufflé zusammenfallen lassen können. Hat sie vergessen, anscheinend irgendwie diese Fragen zu stellen und hat damit eine Medienkampagne ausgelöst, die Wochen lang von der AfD instrumentalisiert und mit allen, mit der Bild,
aber nicht
allen
nur,
drum und
eben,
dran
ja.
Rumgetrötet hat, als wäre jetzt, als würde jetzt das der Weltuntergang ausgehen. Ja, dabei war nichts dran. Und die AfD wollte einen fucking Bundestagsausschuss dafür haben. Ja? Also, dieses ganze Land ist völlig durchgeknallt. Es ist komplett durchgeknallt.
Ich finde das so
unfassbar.
Für mich jetzt mit der WM, war das so ein Ding, als letztes, bei der letzten WM, also das hat, war das noch so ein NPD-Ding, dass man, wir wollen eine echte Nationalmannschaft. Und das war damit gemeint, dass da keine Türken oder türkischstämmigen Menschen oder keine Nicht-Weißen oder wie auch immer man das jetzt definiert, mitspielen dürfen, sondern dass das halt nur, überhaupt der Begriff Bio-Deutscher schon allein, das klingt ja fast freundlich, was ja eigentlich nur ein anderer Begriff für Arier ist. Und das war damals noch so ein totales Fringe-Thema von der NPD. Das ist mittlerweile fast Konsens, dass man auf die türkischstämmigen Spieler einhaut, dass die dran schuld waren, dass Deutschland bei der WM.
Özil war schuld, ganz klar, ja, ja.
Und das ist sowas, was mir so wie Sachen, die also ich meine, das ist hier, dass jetzt Seehofer sich dafür einsetzt, dass diese Rettungsschiffe nicht mehr ausfahren dürfen oder angeklagt werden sollen, weil sie es gewagt haben, Flüchtlinge vor dem Ersaufen im wahrsten Sinne des Wortes zu retten. Weil sie Menschenleben gerettet haben. Und dafür sollen die jetzt angeklagt werden.
Das ist verboten, ja.
Und Hilfeleistung in Ungarn gibt es ja mittlerweile ein Gesetz, das es verbietet, dass du Flüchtlingen hilfst. Dass das einfach jetzt eine Straftat ist, Flüchtlingen zu helfen. Und in Deutschland ist es natürlich nicht so, dass man dafür ein Gesetz erlässt, aber man macht es irgendwie so, dass es praktisch doch so funktioniert. Und jetzt weiß ich, dass, wenn man das irgendwo sagt, dass halt, ja, die werden ja gar nicht, weil sie Menschenleben gerettet haben, sondern weil sie einfach das falsche Zertifikat haben und der Captain, der darf eigentlich nur was interessiert es den deutschen Innenminister, ob irgendjemand im Mittelmeer das richtige Schifffahrtszertifikat hat? Kann man einen dämlicheren Grund vorschieben? Warum fällt denen das plötzlich, und jetzt dürfen ihre Flugzeuge nicht mehr starten, wahrscheinlich mit einer ähnlich dämlichen Begründung? Und kann mir noch keiner erzählen, dass da nicht irgendjemand drauf angesetzt worden ist, sucht mal, was ihr finden könnt. Egal welcher Grund, Hauptsache die dürfen nicht mehr.
Ja, und was dieser Artikel, ne, in der Zeit halt versucht nachzuzeichnen, ist halt, dass die CSU sich halt radikalisiert, ja. Die ist so ein Schritt der Radikalisierung hingegangen und vergleicht das halt ganz gut mit einerseits den Tories in England und den Republikanern in den USA, mhm. die halt sozusagen sich in ihrer eigenen Radikalisierungsspirale gefangen haben, so wo es dann halt kein Zurück mehr gibt, sondern wo halt sozusagen sie sich in ihre eigene Paranoia hineinsteigern. Ich meine, tatsächlich gibt es dieses Wählerpotenzial, also es ist so schön, wie das die Welt sich darstellt, ne? Also aus Sicht von Seehofer oder der CSU ist es halt so, es gibt halt diese abgehobenen intellektuellen Linken, ne, die halt da um Merkel sich geschert haben, mhm. aber die große schweigende Mehrheit ist auf unserer Seite und will unsere Politik. Das ist so seine Weltsicht, ja. Tatsächlich ist es halt so, dass die Bayern, ja, so in Bayern gab's eine Umfrage, was das größte Problem von Bayern wäre, ja. An Platz 1 ist die CSU, erst dann kommen die Flüchtlinge.
Krass. Ja.
Also das heißt mit anderen Worten, es gibt nach wie vor, und da hoffe ich auch sehr stark dran, dass es nach wie vor eine große Mehrheit gegen diesen Irrsinn gibt. Ja?
Ja.
Aber dieser Irrsinn hat halt wirklich die konservativen Kräfte und vor allem die konservativen Parteien, speziell die CSU, komplett befallen. Das muss man sich wirklich wie eine Krankheit vorstellen, glaube ich. Also das ist nicht mehr anders zu erklären.
Naja, also es ist eine Krankheit. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ein neuer Prozess ist, weil jetzt hat irgendjemand eben unter diesem, dass man den, unter diesem, Ding, unter diesem Bildchen mit dem, dass man Konzentrationslager wieder mal positiv besetzen müsste. Das ist, da hat jetzt jemand einen WDR-Artikel ausgebuddelt, wo halt Seehofer irgendwann in den 90ern als HIV, Gruppen, wie heißt das? Also
er wollte HIV-Tests vor Schwulendiskurs machen.
Genau. Nee. Sollten Lager eingerichtet werden, in denen, und das ist ein Zitat von Seehofer, diese Leute konzentriert werden. Und das war in den 90ern. Und dann sagt halt
ein Kollege, Dobrindt hat ja schon gerufen, dass wir eine konservative Revolution brauchen. Ne? Ich meine, ist ja klar. Also,
und
konservative Revolution, wie damals halt, ne?
Ja, das war ja auch eine konservative. Aber nein, das war ja dann Sozialismus. Sozialismus.
Nein. Also gab ja tatsächlich eine Bewegung, konservative Revolution in der Weimarer Republik.
Ach so.
Die mehr oder weniger ideologisch die Nazis vorbereitet haben. Ah. Ne? Also solche Leute wie Karl Schmidt und Ernst Jünger und Heidegger und so weiter und so fort. Das war so eine intellektuelle.
Dass man plötzlich überall diese Artikel aus dieser Zeit, so dieser Urfaschismus, dieser Artikel, dass der plötzlich einem überall von Umberto Eco, dass der plötzlich einem überall wieder hochkommt.
Der blinzelt überall durch, ne?
Er kommt überall, ja, es ist wirklich.
Und aber noch eine andere Sache zu Seehofer. Ich habe das Gefühl, also Seehofer hatte ja jetzt die letzten Wochen, Monate halt immer mal wieder irgendwie so Kontakt gesucht, ganz offensichtlich mit irgendwelchen Rechtspopulisten aus anderen Ländern. Also er hat sich mit Orban getroffen, hat sich mit Putin mehrmals getroffen und hat halt ganz demonstrativ sozusagen halt sich dort mit diesen Leuten halt irgendwie solidarisiert. Und ich glaube, man muss diese deutsche innenpolitisches Drama auch so ein bisschen in diesem europäischen Kontext setzen. Ne? Mhm. Du hast halt mittlerweile überall in Europa halt diese rechtskonservativen Regierungen, die halt, für die Merkel halt so ein Symbol ist. Ne? Für die ist Merkel ist das große Hasssymbol auf der Rechten. Und zwar nicht nur in Deutschland, nicht nur bei der AfD, sondern halt tatsächlich bei Orban, bei Kurz und so weiter. Bei den ganzen komischen Heinis da. Ja? Mhm. Ist Merkel halt, man kann das auch unberechtigt finden. Ich finde, es gibt gute Gründe, warum Merkel überhaupt nicht die umarmende Kanzlerin ist, für
ist
die
sie
immer gehalten
null?
Wird.
Ist sie null?
Ja, ist sie null. Also null will ich nicht sagen. Ich glaube, es geht auf jeden Fall rapide auch viel, viel tiefer. Und
ja,
aber für sie ist, ja. aber ist es zumindest, sie ist auf jeden Fall ein Symbol für die. Sie ist das Hasssymbol, ja.
Und das ist die Politik, die Merkel macht, wäre vor ein paar Jahren noch, war das noch so, also ich meine, die hätte die
AfD vor ein paar Jahren noch gefordert, ja.
Das ist klassische Konservative, man schafft das Asylrecht weiter ab, man macht es ihnen schwer. Ich meine, die Flüchtlingszahlen sind ja auch nicht umsonst so gesunken und ich glaube, was das Einzige, was damals war, 2015, der einzige Grund war halt, dass halt Ungarn diese Leute in Richtung Österreich hat marschieren lassen. Und wenn Österreich die Grenzen dicht gemacht hätte, was sie wollten in dem Moment, dann wäre es da zu einer massiven humanitären Katastrophe gekommen an der Grenze. Dann wären Hunderte, vielleicht Tausende Menschen wahrscheinlich da an dieser Grenze verreckt. Und das war das, was es aufzuhalten galt. Und ich glaube,
man musste halt irgendwie damit umgehen.
Und dann hat sie halt in dieser Situation etwas Menschliches gemacht. Nicht etwas, was jetzt irgendwie keine offenen Grenzen für alle, was ja so irgendwie.
Sie hat sie halt nicht geöffnet, sondern sie hat sie halt nicht zugemacht.
Sie hat sie halt nicht zugemacht.
Und genau, das ist das, was sie gemacht hat. Und das ist halt die Grenzöffnung, ja. Also das ist halt immer dieses Mühe. Aber was ich nochmal ausführen wollte, also das heißt, du hast diese krasse Situation in Europa und die warten alle nur darauf, dass Merkel fällt, ja. Mhm. Das ist halt, du kannst dir nicht vorstellen, was das für die für ein Jubelschrei sein wird, wenn Merkel fällt. Und Seehofer, ich bin mir ziemlich sicher, Seehofer wollte den Skalp bringen. Ja, der wollte denen den Merkel-Skalp geben, um sich in diese Riege einzureihen. Und zwar die CSU einzureihen, statt der AfD einzureihen. Ja, ich glaube, das war sein politisches Kalkül auch ein bisschen.
Also,
es steht schlecht, Es steht schlecht. Also es gibt praktisch momentan nur Szenarien, wo es halt vielleicht nicht ganz so schlimm wird, wie man es gerade sich so überlegt, wie es sein könnte. Ja, aber es gibt gerade keinen Weg irgendwie in eine gute Richtung. So, es ist nur, man kann vielleicht nur gerade den Abstieg ein bisschen verlangsamen. Und das ist halt, was ich mir denke, ist halt, wenn wir so ein bisschen, wenn wir eine SPD hätten mit Eiern, also mit so ein bisschen, also ganz bisschen, also wenig, ne?
Ja.
Jetzt wäre der Zeitpunkt, wirklich Merkel abzuräumen und zwar von links.
Ja. Das ist halt auch, das macht's, glaube ich, auch Seehofer, wenn man ihm was Positives sagen will, dann sagt er, hat eigentlich keinen, also er wird halt, ich glaube, die CSU wird halt jetzt in den nächsten Wahlen da in Landtagswahlen ziemlich untergehen. Und ich glaube, was halt die SPD ist halt für viele wahrscheinlich keine Alternative, weil sie halt zur CSU, weil sie halt ansonsten halt auch zu schlecht ist. Und weil, machen wir uns nichts vor, sie genauso, wird nicht ganz so schnell vom Rücktritt zurücktreten wie Seehofer und jetzt doch umfallen, aber das wird jetzt passieren. Natürlich wird das passieren. Die werden das schlucken. Die werden nicht die Koalition daran platzen lassen. Die werden diese Lager mittragen. Und natürlich werden sie sich noch ein bisschen dagegen protestieren.
Sie haben ja gesagt, sie wollen keine geschlossenen Lager mitmachen.
Ja.
Und jetzt wird man bestimmt irgendeine Formulierung anpassen in dieser Geschichte, damit auch die SPD dann irgendwie dazu stimmen kann, wo er sich aber faktisch nicht wahnsinnig viel verändert. Ja? Ja. Und die SPD wird halt einfach mal wieder umfallen. Also das ist halt einfach klar. Als ob die noch irgendeine Fallhöhe hätten, ne? Aber das schaffen sie halt immer noch irgendwie, keine Ahnung, vom
Im Liegen schaffen sie es noch umzufallen. Das ist wirklich beeindruckend. In dem Fall ja wirklich. Sie waren ja, ich meine, dass da halt dieser Unionsstreit stattfindet und dass dann Merkel und Seehofer, die gemeinsam irgendwie einen Kompromiss machen und die SPD quasi nicht mal in der Diskussion mit dabei ist.
Ja. Das ist halt sowieso, die sind doch nur die Abnick-Heinis, ja. Und deswegen nimmt die doch keiner mehr ernst. Die nimmt doch, also sorry, aber die SPD, ich will gar nicht über die SPD, also die SPD ist einfach nur ein Trauerspiel. Das ist, ich weiß ja nicht mal, ob also ich glaube, die SPD hat ungefähr jetzt 135 Chancen verpasst, sich zu erneuern, ja. Mhm. Und sie hat es schon wieder verpasst, ja. Mhm. Und ich glaube aber, eine erneuerte SPD wäre genau das, was wir jetzt bräuchten, ja. Und wenn sie sich vor 10 Jahren, am besten wäre es, wenn sie sich vor 10 Jahren erneuert hätte, dann wäre sie jetzt powerful und hätte jetzt irgendwie neue Ideen, neue Köpfe und so weiter und so fort. Ist nicht passiert. Wenn sie sich vor einem Jahr neu aufgestellt hätten, dann wäre es immer noch besser, ja. Aber es ist wirklich das langsamste und das ist das, was am meisten wehtut. Ist ja nicht dieses Siechtum, dieses Zusehende, sondern halt wirklich dieses unfassbar langsame Siechtum, ja.
Und dann bräuchte, wenn sie einfach weggehen, dann könnte sich wenigstens irgendwas Neues bilden.
Zu Schulz, zu Nahles.
Wenn sie wenigstens weg wäre, dann könnte sich was Neues bilden. Aber das ist ja auch irgendwie, liegt dieser tote Körper da noch rum und will halt einfach nicht verwesen.
Und stinkt halt.
Und stinkt.
Und man müsste eigentlich echt einfach alles, was da ist, einfach, es muss einfach weg. Das ist halt so ein Reflex. Ich will das einfach nur weghaben.
Ich weiß nicht, also ich kann.
Das ist doch nichts mehr. Das ist doch nichts mehr. Das wird doch
nichts mehr. Ich weiß nicht, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die SPD Zahlen hat, wie eigentlich ihre Wähler diese ganze Situation sehen mit diesen Lagern. Und ich kann mir vorstellen, dass die SPD-Wähler die gar nicht so scheiße finden. Oder viele SPD-Wähler.
Also, einige wahrscheinlich, aber ich meine, der Punkt ist, es gibt immer noch es gibt immer noch eine Mehrheit gegen diesen Wahnsinn und es gibt aber praktisch außer den Grünen niemand, den dieser Nicht-Wahnsinn repräsentiert. Ja?
Hm. Also, ich würde ja gerne sagen, die Linken, aber das kann man ja leider auch nicht guten Gewissens tun.
Nee, das kann man nicht machen. Also gerade Linken, also das ist schon eher fast die SPD.
Ja.
Es ist echt schwierig. Ich weiß das nicht. Es ist sehr deprimierend gerade, die politische Situation.
Das ist
und das, es ist kein Ausweg. Es gibt keinen Ausweg gerade. Also es kann gerade nur schlechter werden. Also man es ist am Tiefpunkt und man weiß, dass es nicht der absolute Tiefpunkt ist, weil man bereits den Abgrund sieht. So, das ist die Situation.
Ja. Das ist nächste Woche dieses Trump-Putin-Treffen stattfinden.
Ach ja, echt?
Ja. Von dem ich übrigens das erste Mal gehört habe, auf Twitter war das, weil jemand Videos aus dem russischen Fernsehen gepostet hat, wo das schon als, ja, demnächst kommt der Trump hierher, der weiß es noch nicht so genau, aber Putin sagt ihm das gerade und dann wird er kommen.
Das ist okay. Ne?
Also das ist quasi in den russischen Staatsmedien verkündet worden, bevor es dazu irgendwas vom Weißen Haus gab.
So geil.
Und ja, es findet auch statt. Es findet auch statt, das Treffen. Und Trump hat ja schon angekündigt, dass er so, was geht denn so die Ukraine, hier Krim, was ist denn mit der Ukraine und der Krim? Und dann, ja, das müssen wir sehen. Und dann wurden kein Wort von, das ist ein Kriegsakt gewesen, den wir nicht durchgehen lassen. Und es wird ein Privatgespräch zwischen Trump und Putin geben, wo niemand dabei sein wird. Und
stimmt, das macht er ja auch ganz gerne mit Putin, ne? So diese unter zwei Gespräche.
Ich glaube, das letzte Mal, als er das gemacht hat, war nicht mal der Übersetzer ein Amerikaner, sondern da war der Russe. Weil natürlich ein amerikanischer Übersetzer, der könnte ja eventuell was leaken. Und irgendjemand will mir erzählen, der Typ sei nicht gekauft. Wirklich? Also ich meine, wie müsste er sich denn verhalten, damit irgendjemand den Eindruck kriegt, dass er gekauft sei? Und und dann ist ja noch diese Geschichte durchgekommen, dass jetzt diese Briefe, die Trump an diverse NATO-Mitglieder verschickt hat, so nach dem Motto, wenn ihr nicht mal bald hier eure Leistung, eure Militärhaushalte erhöht, dann treten wir aus der NATO aus. Was jetzt natürlich auch passenderweise eine Woche vor diesem Treffen zwischen Putin und Trump liegt. Ich glaube, dass Trump Putin Europa auf dem silbernen Tablett geben wird und sagt, bedien dich, nimm, was du magst.
Ja,
ich glaube, also das mittlerweile wird
ein bisschen zu.
Ich glaube, das mittlerweile
wird. Erstens, wie soll das gehen? Also ich meine, Putin.
Wie ging es mit der Krim? Wie ging es mit der Krim?
Nein. Also Putin hat keinerlei strategischen Militärreserven übrig. Da müsste Trump ihm auch schon noch die Truppen dazu geben. Die sind entweder in Syrien oder die sind in der Ukraine gebunden. Putin hat praktisch nichts, mit dem er irgendwas nehmen könnte.
Er wird wahrscheinlich nicht in Deutschland einfallen, das glaube ich nicht, aber so, dass der sich irgendwie...
Der kommt auch nicht durch die Ukraine durch. Also,
dass der sich die Ukraine nimmt oder Estland oder... Also das ist...
Ich sehe da nicht, dass er da die strategischen Reserven hat. Also
vielleicht hat er die einfach nicht, aber ich glaube, dass, also sagen wir so, wenn er sie hätte, habe ich das Gefühl, würde Trump ihn nicht hindern. Und
also ich, das ist mir jetzt ein bisschen zu spekulativ, aber ja, ich gehe schon mit, dass er... Also ich bin ja immer noch nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dieser ganzen Trump-Russia-Collusion-Geschichte. Da hat es halt so ein paar wurstfingerige Versuche gegeben. Die sind halt auch alle aufgefallen, aber ich traue auch...
Außer die nicht ausgefallen sind. Also ich meine, das...
Aufgefallen. Ich traue Trump auch... Also wenn ich mir diese Gegebenheiten, die aufgefallen sind, an, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Trump keine nicht wurstfingerigen Gelegenheiten hat entstehen lassen können, die nicht auffliegen. Ja. Also ich glaube, Trump ist jemand, der wirklich tatsächlich unfähig ist, also strukturell unfähig ist, Dinge geheim zu halten.
Doch,
bin ich mir ziemlich sicher.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass er von all dem, also dass Russland ihm geholfen hatte und er davon nichts wusste, so nach dem Motto.
Russland geholfen hat, das ist ja klar.
Also, genau, Russland hat geholfen und Trump hat das zumindest gerne hingenommen. Also das ist ja zum Beispiel, dass bei den nächsten Wahlen jetzt keinerlei Vorkehrungen stattgefunden hat, dass diese Beeinflussung nicht nochmal stattfinden kann. Es gab zu Wahlbetrug und sowas, gab es ja überall Ausschüsse und dass ja hier illegal Immigranten wählen und weiß der Teufel was. Aber dieses,
ich würde auch mitgehen, er hat das wissend mitgenommen und so weiter.
Naja, er hat auch sich deutlich im Wahlkampf hingestellt und hat gesagt, Russia, if you hear this, please release these mails. Und,
genau, ja.
Und dann werden sie ein paar Wochen später tatsächlich released.
Das ging ja um andere E-Mails. Das ging ja um die gelöschten E-Mails von Clintons E-Mail-Server, ne? Und die E-Mails, die ja dann geleakt wurden, sind ja einerseits die von der Democratic Party und auf der anderen Seite die von John Podesta. Aber ja, das war.
Also er hat auf jeden Fall, sagen wir mal so, er hat in der Öffentlichkeit sehr deutlich, natürlich werden das jetzt alle Trump-Supporter sagen, dass das ein Scherz war, aber er hat sehr deutlich auf der Bühne gestanden und hat gesagt, Russland, bitte, falls ihr das und das habt, macht das mal. Und helft mir.
Naja.
Und das hat er nicht im Geheimen getan. Und das ist natürlich, und ich bin mir wirklich, und
das hat Ezra Klein mal so schön gesagt, er meinte halt, also im Endeffekt ist der Müller-Ausschuss versucht herauszufinden, ob Trump auch im Geheimen genau das Gleiche gesagt hat, was er auch schon in der Öffentlichkeit gesagt hat.
Ja, im Wesentlichen. Und er liebt offensichtlich, also ich meine, das ist wirklich, ich meine, über wen hat Trump noch nichts Negatives gesagt, wen hat er noch nicht beschimpft, außer Putin. Und öffentlich. Und das ist, also ja, ich bin der festen Überzeugung, dass der, also ich sag jetzt, also es ist natürlich schwer zu sagen, aber ich glaube, dass das, ja, also zumindest hat er kein Problem damit, dass diese Beeinflussung stattfindet. Und er hat kein Problem damit, dass er er ist bereit, Putin die Information, also Putin zuzuarbeiten. Vielleicht.
Ich glaube, ganz ehrlich, Putin brauchte nichts von Trump. Also das ist, also beziehungsweise, also der Punkt, also meine Theorie ist folgende, ne? Also
ja.
Putin sieht Trump, sieht seine Chance und will alles daran tun, Trump zu. Ich glaube nicht, dass Putin wirklich daran glaubt, dass er es schafft, ja. Ich glaube, aber er wollte halt in erster Linie, glaube ich, auch gar nicht Trump zum Präsidenten machen, sondern halt Hillary schaden, weil er Hillary hasst.
Ja.
Also versucht er sozusagen alles in diesen Trump-Typen reinzumachen und das macht er erstmal. Diesen Effort nimmt er. Und das wissen wir auch, dass er das gemacht hat. Ja, keine Frage, das ist bewiesen. Was aber nicht, und dann überlegt er halt, ob es Sinn macht, mit der Trump-Campaign da irgendwie orchestriert zusammenzuarbeiten. Ja?
Ja.
Und dann gibt es verschiedene Versuche der Kontaktaufnahme.
Ja.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Russian Operatives, die dann halt in diesen Sachen befasst waren, relativ bald gemerkt haben, ey Leute, lasst die Finger von den Jungs, ja. Also helft ihnen gerne so,
macht
alles drumrum, ne? Aber mit denen zusammenarbeiten, das geht schief, ja. Das wollt ihr nicht. Und ich glaube, dass es halt diese Versuche gab, irgendwie das zu koordinieren. Und ich glaube, dass Trump auch sofort und die Campaign, weil wäre sofort, das hat ja auch gezeigt, wären sofort dabei gewesen. Ja, her damit, ja.
Ja, ja.
Aber ich meine, was hätten die machen sollen? Ich meine, die E-Mails, die sie hatten, an Trump Jr. geben, da hätten sie, das wäre das Dümmste gewesen, was sie hätten machen können. Ne? Also, dass das über WikiLeaks zu spielen, war halt viel, viel schlauer, ja.
Mhm.
Also das heißt, es gab gar keinen Grund für die Russen mit der Trump-Campaign zusammenzuarbeiten.
Nein, aber das ist ja das Lustige, das ist ja noch ein Unterschied. Das ist jetzt irgendwo diesen, darum war ich ihm gerade so vorsichtig. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwo, oder ich halte es auch eher für unwahrscheinlich, tatsächlich so ein bisschen so, wie du sagst, so dieses, dass es irgendwo den Handschlag zwischen Trump und Putin gibt oder wie auch immer irgendwelchen Leuten und wo dann tatsächlich irgendwas hin und her ging. Was ich aber sehr wohl glaube, ist, dass Putin Trump in der Hand hat. Und zum einen, und das ist zum einen sehr furchtbar.
Die Videos.
Ich wette, das existiert.
Ja.
Ja, ich glaube auch, ja. Also ich meine, aus diesem Report damals ist ja mittlerweile hat sich ja wirklich diverse Sachen, die auch sehr unwahrscheinlich klangen, haben sich als wahr erwiesen. Und wobei ich mir mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich so der Meinung bin, ich weiß nicht, ob, also dieses Pipi-Tape, das kann es nicht sein. Weil ich glaube, seine
Da standen ja auch viele andere Dinge drin, dass halt irgendwie Trump halt große Schulden bei irgendwelchen Oligarchen hat, ja, und solche Geschichten, ne? Also.
Was mittlerweile ja auch. Und ich glaube einfach, dass, und vielleicht, wahrscheinlich weiß Trump, also oder ziemlich sicher weiß Trump selber nicht, was Putin über ihn hat. Trump weiß, glaube ich, was er getan hat und hat so eine Idee, was er haben könnte. Und, aber er weiß es selber nicht. Und ich glaube aber, dass das halt, ich bin wirklich inzwischen der festen Überzeugung, dass, also zum einen ist es Trump nicht wichtig genug, er weiß halt nicht, wo die Ukraine ist, und wenn halt Russland in die Ukraine einmarschiert, dann ist ihm das im Endeffekt wurscht, weil es seine Basis auch nicht interessiert, und das ist die einzige, das ist das Einzige, was irgendwie mit zusammenarbeitet, und er ist halt, und offensichtlich ist, also was ich auch krass finde, dass man ein Bruch mit Alliierten, mit seinen Alliierten schafft er ja als seiner Basis als großen Erfolg zu verkaufen. Und das, also zum einen interessiert es ihn großartig nicht und ist sogar teilweise in seinem Interesse, ich glaube auch, dass Putin da so mit Zuckerbrot und Peitsche arbeitet. Und halt sagt so, ja, wär doch nicht dumm, wenn ich da jetzt einmarschiere, dann ist das doch okay, oder? Dann wäre das doch eine gute Idee, wenn ich das mache. Und ich glaube, dass das existiert, ja. Und wenn es es nicht geben sollte, macht Trump zumindest alles, um den Eindruck zu erwecken, dass es existiert. Also wie gesagt, wieso macht man denn ein Gespräch mit jemandem, von dem einem jeder sagt, wo halt der Verdacht besteht, dass du mit dem zusammenarbeiten könntest, wie so
man. Ja, weil Trump halt aber auch einfach alles scheißegal ist und weil er vielleicht sogar die Medien trollen damit. Ich weiß, es gibt auch andere Möglichkeiten, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Welche? Weil er die Medien trollen will? Ich weiß nicht. Könnte er den nicht viel besser trollen, wenn er sich offen gegen Putin stellt? Also ich glaube,
dann würde er sie pleasen.
Ich glaube, ich weiß nicht, was es, er weckt auf jeden Fall nicht den Eindruck, dass er irgendein großes Problem damit hätte. Diesen Eindruck auszuschließen, das hat er jedenfalls nicht vor. Und, bisher hat es ja auch immer geklappt. Also ich sehe auch nicht, dass das irgendwie noch irgendwelche Konsequenzen haben könnte. Also ich glaube nicht, dass hier die Mueller Investigation irgendwas. Also ich glaube, sie werden haarsträubende Sachen finden, aber ich glaube nicht, dass es zum Sturz dieses Präsidenten führen wird. Und ich meine, wir haben ja schon hinreichend viele haarsträubende Sachen. Ich meine, ich finde das ja immer noch irre, wie sich Trump-Wähler hinstellen und über ein Jahr und immer noch nichts gefunden. Ja, sein halber ehemaliger Stab ist entweder im Knast oder ist gerade am Kippen oder hat schon irgendwelche Deals mit dem FBI gemacht, weil sie dass sie nur so und so lange in den Knast gehen, wenn sie diese Sachen sagen. Also ich meine, unschuldig sieht doch nun wirklich anders aus. Also dass sie nichts gefunden haben, kann doch nun wirklich keiner behaupten. Und das ist, ich finde das.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, irgendwann wird der Müller ja damit irgendwie fertig sein mit seiner Investigation. Ja. Und das haben wir lange schon nichts mehr von gehört. Ne? Ist irgendwie so ein bisschen still geworden auch.
Na, das Letzte, was jetzt kam, dass Cohen ja Rauchzeichen an Trump geschickt hat, so nach dem Motto, wenn du mich nicht bald begnadigst, dann kipp ich.
Okay. Ja. Ich meine, der Punkt ist natürlich, dass Cohen wahrscheinlich halt ganz andere Dinge noch über Trump.
Ja, natürlich.
Ich meine, man muss halt schon sagen, also Trump kommt schon wirklich aus dem zwielichtigen Milieu, hat wahrscheinlich echt übelste Kontakte und wahrscheinlich auch echt ganz schön miese Geschäfte gemacht, also auch jenseits der Grenze des Illegalen eine ganze Menge auf dem Kerbholz, und Cohen weiß alles. Alles.
Einfach. Ja, ich meine, Cohen war im zwielichtigen Taxi-Milliardär-Geschäft.
Naja.
Das ist, da bist du drinne, wenn es dir von vornherein wurscht ist, ob das ist, was du machst, legal ist oder nicht legal ist. Also das ist, wenn du nicht mal mehr vorhast, den Eindruck zu erwecken, dass das irgendwie was total Erlaubtes wäre, was du da machst.
Es ist so unglaublich, wie unfassbar nicht vergleichbar die Standards sind irgendwie zu den, sag ich mal, Integritätsstandards, die man sonst so an Politiker
ja?
hat. Das ist ein Hundertstel von Trump würde jeden Politiker zum Fall bringen. Ein Hundertstel. Es ist ein Wahnsinn, in welchen Zeiten wir leben. Es ist unglaublich. Und was halt dieser Zeitartikel sagt halt irgendwie, dass wir halt in diese Richtung gehen, ne? Also dass dieses Virus uns erfasst hat, oder dass halt die konservativen Parteien jetzt erfasst und dass das halt echt kein gutes Ende nimmt. Dann haben wir dann auch irgendwann unseren Trump, beziehungsweise unser Trump ist mittlerweile irgendwie normal verteilt auf die CSU.
Ja. Ich glaube, Seehofer wäre gerne der deutsche Trump.
Ja,
das ist ein bisschen. Sowas. Hast du dieses Streitgespräch zwischen hier Martenstein und Niggi gelesen?
Nee, das war ja für Abonnenten. Das habe ich leider nicht lesen können.
Also es ist, wenn ich in diesem Streitgespräch beteiligt gewesen wäre, dann hätte irgendwo in diesem Interview mit ein paar Zeilen,
fick dich, du blöde Sau.
Drinne stehen wir irgendwo, Max schüttelt Martenstein heftig und fragt, ist irgendwer zu Hause?
Okay.
Also Martenstein behauptet mit seinem Rechtsruck, er ist ja immer nur auf der Seite von dessen, dass man nicht, also sozusagen, was man nicht mehr sagen dürfe. Und er setzt sich halt quasi für die Unterdrückten und Schwachen ein.
Genau.
Und ja, zum Beispiel, ne? Die also, Rechten sind halt die Unterdrückten.
Die armen Zeitkolumnisten, ne? Also die praktisch nirgendwo, die werden nie gehört. Das ist so.
Er sagt, er wird gehört. Aber die Rechten sind die Unterdrückten und die Feministen sind die Macht haben.
Ja.
Seine Begründung dafür ist, weil wenn man von den Linken angegriffen wird oder von den Feministen, dann kriegt man immer sofort, du solltest da nicht mehr schreiben dürfen oder du solltest ja entlassen werden. Wohingegen die Rechten, die drohen ja immer mit körperlicher Gewalt. Und ist ja ganz klar, der einzige Grund, warum die mit körperlich, also die Feministen, die haben halt die Macht und darum können sie fordern, dass jemand entlassen wird. Wohingegen die Rechten, die haben keine Macht und darum müssen sie halt zu körperlicher Gewalt greifen.
Die armen Rechten müssen ja körperlich Gewalt greifen.
Der argumentiert im Wesentlichen, dass die Nazis nur deswegen Leute umgebracht haben, weil sie nicht genügend Macht hatten.
Ja. Nee, das ist ja auch dein Narrativ gewesen. Also das ist wirklich eine Parallele, ne? Also weil das war das Selbstbild der Nazis. War ja, wir sind die Verfolgten, wir sind die Armen. Ja. Und deswegen müssen wir uns jetzt, das ist ja ganz häufig so, gerade bei solchen faschistischen Geschichten, dass die Leute sich einreden, in Notwehr zu handeln. Ne? Also der Punkt ist natürlich, jeder braucht irgendwie eine Erzählung dafür, warum er böse Dinge tut. Ne? Weil natürlich tun Menschen böse Dinge, aber um sie für sich selbst zu rechtfertigen, brauchen sie eine Narrativ dafür. Mhm. Und dieses Narrativ ist halt ganz häufig, und vor allem im Faschismus, halt diese Idee, oh Gott, wir werden aber angegriffen und wir handeln aus Notwehr. Und wenn du dir diese ganze Hysterie, von der ich vorhin sprach, ne, über Flüchtlingsströme, die gar nicht da sind, ja, und Flüchtlingskriminalität, die gar nicht da ist, im Gegensatz, ne, wir haben Kriminalitätsstatistik geht runter. Also diese ganzen nicht vorhandenen Probleme, die jetzt aber so hochgepeitscht werden, als wären sie so schlimm wie noch nie. Ja? Ja. Das rechtfertigt ein Narrativ. Das rechtfertigt, jetzt sind wir wirklich unter Zwang. Jetzt haben wir keine Chance. Jetzt müssen wir uns in Notwehr, müssen wir zum Äußersten greifen. Ja? Das ist eine Hysterie, die genau so ein Narrativ bedient und genau diesen Zweck hat, ja. Also es ist und dann kann halt irgendwie ein Seehofer wegen so einem Bullshit eine gesamte Koalition aufsprengen, weil er glaubt, wir werden angegriffen.
Ja.
Ja, wir werden angegriffen.
Und wenn die Flüchtlinge nicht mehr gehen, dann wird halt das nächste Opfer, also dann wird halt der nächste Schuldige gesucht.
Nein, das ist überhaupt egal. Das ist völlig egal.
Das ist,
und wenn jeder scheiß Flüchtling aus diesem Land verschwinden würde, ja, die würden immer noch auf die Flüchtlinge draufkloppen. Diese Leute haben mit der Realität nichts mehr zu tun.
Ich glaube, es wird
komplett
dazu führen, dass sie
abgewendet davon.
Irgendwann wird es halt von Flüchtlingen weggehen, wird es dann halt allgemein zu Ausländern gehen. Das wird dann der nächste Schritt sein. Dass ja irgendwie alle Türken, weiß der Teufel was, in diesem Land ja eigentlich nichts verloren hätten. Und,
ja, aber
und dann gesagt, die linken guten Menschen.
Die brauchen keine Realitätsbezug. Weißt du, das ist doch der Witz an der ganzen Geschichte.
Ja, also, aber
die brauchen den gar nicht.
Na, ich weiß nicht, ob nicht das gleiche Thema irgendwann mal selbst ihren
Wählern. Wenn alle Ausländer auf der Welt sofort verschwinden würden, ja. Wenn alle Leute, die sozusagen, ja, irgendwie, wenn alle Menschen weiß wären, ja. Die brauchen keine Realität, um sich zu radikalisieren. Die haben sich längst davon verabschiedet. Ich sag's ja.
Ich glaube, das wird einfach, dass das irgendwann mal klar wird, dass es klar wird, dass die Flüchtlinge jetzt, dass die jetzt nicht mehr da sind und sowas und dass dann halt einfach das nächste Thema gesucht wird. Und dass dann halt die nächste,
Das ist ja keine neue Sache.
Naja, aber bei den Nazis waren ja auch, waren es die Juden, aber eben auch die Kommunisten und die Schwulen und alle anderen, die irgendwie merkwürdig waren.
Ich meine, nee, du musst ja sehen, also als der Koalitionsvertrag geschlossen wurde, ne, also wo Seehofer zugestimmt hat,
ja.
Der übrigens auch schon unter absurde Sachen reingeschrieben hat in der Hinsicht. Mhm. Und daher gab es ja auch schon wegen CSU extreme Verzögerungen und hast nicht gesehen.
Ja, die genau Grünen deswegen. Haben ja deswegen nicht mitgemacht wegen der CSU. Jetzt wissen wir auch warum.
Und jedenfalls gab es eine Einigung von vor wie vielen Wochen, ich weiß nicht, keine Ahnung, 6, 7, 8 Wochen, 9 Wochen, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls vor gar nicht so langer Zeit ja. Gab es eine Änderung. Seitdem.
Einigung.
Seit dieser Einigung, seit dem Koalitionsvertrag und der heutigen Situation hat sich nichts an den Grenzen verändert. Mhm. Nichts. Null. Nada. Nicht ein Jota. Ja. Ja. Wahrscheinlich noch weniger geworden. Ja.
Ja. Ja, es hat sich
eher entspannt. Es gibt keinen Anlass, diese Sache jetzt aufzukündigen. Es ist reines Gehirngespinst.
Ja. Ja, und jetzt wird ja dieses Hirngespinst ist ja jetzt schon Grund genug. Also das ist ja halt auch mal das nächste Argument. Man muss die Ängste der Leute ernst nehmen. Und dann muss man halt was machen, auch wenn es eigentlich gar keinen Grund gibt, was zu machen, wegen Ängsten. Und Ängste wären halt nicht weniger. Das ist halt sowas, was ja. Die Ängste.
Ich bin für medikamentöse Behandlung. So.
Ja,
Angst also hat, kriegt eine Pille.
Hm?
Wer Angst hat, kriegt eine Pille.
Und
hier Valium oder was weiß ich, keine Ahnung, was man da heutzutage verschreibt.
Und ja, wir sind jetzt an dem Punkt, wo und das muss man sich mal, wo auf Vorrat Lager für potenzielle Flüchtlinge gebaut werden, damit man die direkt wegsperren kann, falls da nochmal welche kommen. Zum einen. Und zum Zweiten, wo mit juristischen Mitteln, mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen im Augenblick, dafür gesorgt wird, dass Flüchtlinge nicht mehr gerettet werden dürfen. Und dieses Gesetz in Ungarn, dieses Gesetz, dass man Flüchtlingen nicht mehr helfen kann, hieß übrigens das Stop-Soros-Gesetz.
Ja, ja.
Also damit auch niemand irgendwie auf den Eindruck kriegt, dass es nicht antisemitisch sein könnte.
Genau.
Und das ist so, also ich habe ja neulich irgendwie so Zahlen gesehen, wo es so darum ging, hat die FAZ veröffentlicht, eine Umfrage, wie viel Prozent der Bevölkerung glauben und bei jeweiligen Parteien, dass man, das stimmen der Aussage zu, die Juden haben zu viel Einfluss auf der Welt. Bei der AfD sind es irgendwie knapp 60%.
Ich habe die auch gesehen, ja.
Bei den anderen Parteien sind es um die 20. Was ich auch schon ziemlich krass finde.
Das ist eigentlich das so Erschreckendere, ne? Also finde ich.
Und das ist, du kannst alle Juden ausrotten und sie sind immer noch der Feind, der Schuldige an allem. Das ist wirklich, also ja, dass der Teil daran gibt quasi deiner, gibt dir recht, dass diese Feindbilder ewig taugen.
Aber sie halt nichts mit der Realität zu tun haben.
Ja, ich glaube, dass die Feindbilder ewig taugen, aber dass sie trotzdem nicht ausreichen. Ich glaube, wir werden mehr Feindbilder sehen. Ich glaube, wir werden einen generellen Backlash erleben. Ich meine, die AfD hat ja schon angekündigt, gegen die Schwulen-Ehe vorgehen zu wollen, hier mit irgendeinem Gesetzentwurf, hat die AfD irgendwann mal angekündigt, dass sie einen Gesetzentwurf machen werden, den dann auch die CSU und CDU und sowas Abgeordnete zustimmen können, dass die Schwulen-Ehe wieder verboten wird. Und es wird noch schlimmer kommen. Ich weiß auch nicht,
was. Ja, also der Punkt ist, glaube ich, es gibt diese Rede in den USA, auch gerade so in der Anfangsphase dieses Trumpismus, wurde das immer wieder gesagt, auch gerade so nach der Wahl. Dass das sozusagen ein Backlash wäre, der halt aber auf Raten wäre. Also im Endeffekt sozusagen das letzte Aufbäumen des weißen Mannes gegen die bald halt sozusagen Majority-Minority-Land, das sozusagen sich demografisch ja dahin entwickeln wird, früher oder später. Und dieser Machtverlust sozusagen jetzt irgendwie sozusagen so ein psychologisches Momentum ist. Ich glaube auch, dass halt ganz, ganz lange war ja auch das Narrativ in Deutschland oder in vielen auch europäischen Ländern, dass halt insgesamt ist sozusagen ein Trend, auch vor allem von den jungen Leuten hin zum Progressivismus, hin zu mehr, keine Ahnung, toleranterer Gesellschaft, mehr Rechten und so weiter und so fort, mehr Rechte für Minderheiten und so weiter und so fort, gibt. Also ein Trend dahin, der sozusagen die Jugend auch erfasst, und auch wenn wir zum Beispiel die ganzen demografischen Daten über den Brexit, die Trump-Wahl oder die AfD oder wie auch immer, was welchen Rechtspopulisten auch immer mir anschauen, dann sehen wir immer, das sind alte Leute, die das, also wirklich, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, das korreliert ganz, ganz stark mit dem Alter. Das heißt mit anderen Worten, man kann halt durchaus ein positives Narrativ mittelfristig halt sagen. Man kann sagen, okay, ja, also diese Alten werden halt aussterben, diese Konservativen, die sich gerade da radikalisieren, die sind halt sozusagen in ihrem letzten Abwehrkampf, in ihrem letzten Aufbäumen vor ihrer Bedeutungslosigkeit, vielleicht auch so eine Art Generationswechsel, gegen den sie sich stemmen. Das sind natürlich als Narrative, die sozusagen Hoffnungsspringen sind. Aber was die nicht mit einbeziehen, ist diese krasse Radikalisierung, die mir wirklich Angst macht. Also die halt wirklich so tief ins bürgerliche Milieu reingeht, ins wirklich bildungsbürgerliche Milieu.
Das ist bei dieser
Radikalisierung.
Bildung hilft. Ja. Bildung schützt nicht davor. Bildung
überhaupt nicht.
Bildung sorgt dafür, dass du dass du einfach intellektueller begründen kannst, warum du ein Arschloch bist.
Ja, und warum dich die Realität nicht interessiert.
Warum dich die Realität nicht interessiert, ja. Also das ist gerne mal gesagt wird, so dieses, ja, das Einzige, was dagegen hilft, ist Bildung. Ich wünschte, es wäre so. Ich glaube es nicht.
Nee,
ich glaube, sehr, sehr schlaue Menschen waren am Holocaust beteiligt. Und sehr, sehr schlaue Intellektuelle haben den begründet und möglich gemacht.
Auch bei den Verschwörungstheoretikern, ne? Also es ist halt das ist fast umgekehrt proportional. Also dass halt tatsächlich Leute, die sehr, sehr hohen Intelligenzquotienten haben, sind sogar relativ hohe Prozentzahl an Verschwörungstheoretikern.
Ja. Ich
gab es eine schöne Folge von so einem neuen Podcast, den ich höre, der nennt sich You're Not So Smart. Ich finde allein den Titel von dem Podcast ganz gut, ne? Also okay. You're Not So Smart. Da hatten sie, also geht es halt immer so um auch psychologische
Fälle. Kein Podcast für mich, ist vielleicht für dich ein Podcast, aber für mich nicht. Ja, okay.
Also es gibt halt immer so über psychologische Fallacies und so Sachen, ne, irgendwie. Und da hatten sie halt auch so ein bisschen nochmal den, eigentlich ging es um ganz andere Sache, aber hatten sie in dem zur Vorbereitung halt nochmal gut zusammengefasst, was eigentlich der Confirmation Bias ist und den evolutionspsychologisch ganz gut begründet, ne. Mhm. Also sozusagen, dass dein, das hatten sie wunderbar demonstriert. Sie hatten erstmal so eine völlig unhörbare, irgendein Blibberitsch, ne? So irgendwas, irgendein Geräusch, das du halt gar nicht richtig fassen konntest. Völlig strukturlos. Und dann haben sie es halt mehrmals eingespielt, während er dann geredet hat. Und dann haben sie halt irgendwann ein Tonband abgespielt, wo jemand was sagt.
Mhm.
Ne? Irgendwie bringen die Kinder zum Spielen, hol die Kinder vom Spielplatz oder irgendwie sowas. Ne? So ein ganz komischer, banaler Satz so.
Mhm.
Und dann haben sie diesen Ton nochmal abgespielt und man hörte sofort, das ist eine Totalverfremdung dieses Tons. Ja.
Yeah.
Und du hast halt vorher null Struktur drin erkannt, aber weil dir das Muster gegeben wurde, ja, konntest du das Muster daran wiedererkennen.
Mhm.
Und das ist nämlich der Punkt an dem Gehirn. Wir sind halt einfach wahnsinnig gut darin, Muster wiederzuerkennen, die wir schon im Kopf haben.
Mhm.
Das ist die Grundlage des Confirmation Bias. Ja.
Mhm.
Der Confirmation Bias sinnvoll ist, wenn du in der Savanne rumläufst und ein Geräusch hörst und jetzt erwartest, dass ein Tiger kommt, dass du halt in der Savanne dich umgucken kannst und sofort den Tiger siehst, wenn diese Struktur irgendwie auch nur halbwegs matcht.
Und
ja?
Lieber einmal zu viel wegrennst als einmal zu wenig.
Genau. Und hey, False Positives sind fucking egal in dem Moment. Die sind einfach fucking egal. Nobody cares about False Positives in dem Fall. Und aber ein False Negative ist halt einfach dein Tod. Ne? Und deswegen fand ich das eine sehr schöne Herleitung, warum der Confirmation Bias sozusagen evolutionsbedingt total Sinn macht, aber warum er uns dann eben genau in solche Situationen bringt, wo wir halt nur noch irgendwie uns in unsere Gedanken, Gedankenwelt halt einschließen können und überall und die Strukturen sehen, die wir eh schon glauben zu sehen. Ja.
Das ist, ich habe mir den Artikel, du hast ja davon erzählt, über Rokus Basilisk. So hieß das Ding doch, oder?
Was?
Basilisk? War es nicht Rokus Basilisk? Dieses Phänomen, was du erzählt hast von dieser Theorie, dass es eines Tages eine AI geben wird, die uns alle simuliert, um jeden zu bestrafen, der...
Das habe ich erzählt, dass ich so besoffen war. das weiß ich doch nicht mehr.
Ich habe diesen Artikel dazu gelesen, über den du da geredet hast. Und ich fand das so großartig, weil du intelligente Leute, die Verschwörungstheorien anhängen. Ich fand das so großartig, weil es halt so ein, also dieser Rokus Basilisk ist halt, geht halt davon aus, also das ist ja sowieso, das ist ja sowas, was Elon Musk zum Beispiel, den ich jetzt auch nicht für doof halte, aber irgendwie trotzdem für einen Idioten.
Das ist eine gute Rumschreibung.
Der ist nicht doof, der ist definitiv
ein intelligenter Mensch. Es ist halt einer von diesen intelligenten Idioten, ja.
Ja, und der sich jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach Teil einer künstlichen Intelligenz bist, es gibt nur ein Universum, aber es gibt potenziell Millionen von Simulationen von Universum, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach in dem einen Universum lebst, was tatsächlich real ist, also wir leben in einer Simulation. Mhm. Und ich finde es so lustig, dass ich so Atheisten, die, was ich jetzt mal Elon Musk unterstellen würde, dass er Atheist ist. Ich bin ja selber auch einer. Also ich sehe das jetzt. Aber, warte mal ganz kurz. Ja?
Kann ich mit auf die Musiknoten tippen?
Ja, natürlich.
Okay.
Du, ich brauche nicht mehr so lange, dann komme ich raus und dann können wir zusammenspielen, okay? Aber ein bisschen brauche ich ja noch. Ah. Ja, Kolja ist, ich weiß nicht, ich glaube, er hat keinen Mittagsschlaf gemacht und er möchte jetzt gerne mit mir spielen. Das ist jetzt gerade ein bisschen anhänglich. Muss ich gleich mit ihm spielen? Bist noch da?
Ja.
Okay, sorry. Und wie sich Atheisten quasi auf diese Art so ein Gott konstruieren, indem man einfach sagt, ja, wir sind eh alle Teil einer Simulation. Und in dem Moment, in dem wir Teil einer Simulation sind, muss halt irgendjemand auch diese Simulation konstruiert haben und diese Person ist ganz klar Gott. Also,
die muss könnte auch einfach eine weitere Simulation sein, die halt dann wiederum eine weitere Simulation.
Ja, ja, natürlich. Das ist, also, ich meine, das heißt ja nicht, dass Gott nicht von irgendeinem anderen Gott geschaffen worden ist. Also, das heißt ja nicht automatisch, dass es das Oberste ist, aber.
Sind wir nicht einander alle Götter?
Ja, sind wir nicht auch. Also, für irgendwen sind wir alle Götter und ich jetzt, und, aber das ist halt auch, und ich habe das so gelesen, dieses ganze Ding, und das ist halt auch so ein wunderbarer Fall von hochintelligente Menschen mit zu viel Zeit, die sich bizarre Gedankenkonstrukte und ist das eine Verschwörungstheorie, Welttheorien zurechtlegen, Das ist so.
Ja, und das Interessante ist halt, wenn sie wirklich daran glauben, dann müssen wir leider davon ausgehen, dass sie wirklich sich dran setzen, um eine böse KI zu bauen. Das ist halt das wirklich Verstörende.
Ja, und ich habe meinen Teil übrigens beigetragen.
Ja.
Ja, hier böse KI.
Hast du nochmal bei Les Wrong den Artikel-Link verlinkt?
Indem ich gerade davon nochmal erzählt habe.
Ja.
Damit genau. Sich diese Nachricht von der bösen KI, man muss, das ist ja das Wichtigste, dass man ihre Story genau. verbreitet.
Ne? Der Punkt ist, böse ich KI, kann mich rausreden, dass ich betrunken war. Du nicht.
Und na, wahrscheinlich hast du dich ja nur betrunken, damit du
plausible deniability haben. Ja.
Ja, und das ist, ja.
Also ich weiß davon nichts, Max. Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich habe auch so einen Schädel, ey. Oh. Lass mal abbrechen hier.
Cut, cut, cut. Ja, das ist so.
Telefonstreich.
Hochintelligente Menschen, die sich sehr, sehr dumme Sachen ausdenken. Das ist, ist doch weiter verbreitet. Ich finde ja auch dieses Dunning-Kruger-Syndrom oder wie auch immer das heißt, diesen Dunning-Kruger-Effekt. Dieses berühmte, dass jeder kennt jemanden, der dumm ist, dass halt dumme Leute, dass halt schlaue Leute dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu unterschätzen, weil sie halt wissen, wie groß das Feld ist, wohingegen dümmere Leute einfach nicht sehen, wie viel Raum da noch ist.
Ich wäre vorsichtig, das mit dumm und schlau zu sagen,
ja,
weil es geht halt tatsächlich konkret um Kompetenzen in bestimmten Feldern. Ne?
Also, genau. Und man neigt ja immer dazu, sich selber auf der darum bin ich immer so still bei allen Themen, weil ich eigentlich total schlau bin. So, das ist ja so ein schöner Effekt. Ich glaube, das ist der Grund, warum
wir beide sind immer so schlau.
Beide so schlau, darum reden wir. Aber es ist doch einfach mal die Realität, dass man nur auf sehr, sehr wenigen Feldern wirklich kompetent ist und in den allermeisten Feldern einfach total inkompetent ist. Und wir sind alle Opfer, oder was heißt Opfer? Wir sind dem alle unterworfen in bestimmten Bereichen. Vielleicht nicht in allen Bereichen, wenn du drei Bereiche hast, in denen du wirklich super kompetent bist, heißt das aber nicht, dass du in allen anderen Bereichen auch super kompetent bist. Das sieht irgendwie keiner. Ich glaube, es gibt nicht viele Menschen auf dieser Welt, die sich sagen, ich habe jetzt von diesem Dunning-Kruger-Effekt gehört, ich werde in Zukunft mal mehr die Klappe halten.
Und ich habe aber auch das Gefühl, dass gerade dieses Dunning-Kruger-Ding, dass halt vor allem Nerds da total anfällig sind, weil sie halt irgendwie in ihren Kompetenzen, in ihren, Computerkompetenzen oder sonstigen auch Spezialkompetenzen, in denen sie dann halt droh sind, dass sie das halt so extrapolieren auf irgendwie ihre gesamte allgemeine Kompetenz. Ne? Das ist ja das, was ich in diesem Fefe-Artikel mal versucht habe
klar
zu machen. Was halt ich nochmal, eine Kehrseite von dem Dunning-Kruger-Effekt ist ja unter anderem der, dass Leute, die wirklich tatsächlich kompetent sind in einem bestimmten Bereich, alle anderen Menschen für zu kompetent einschätzen in ihrem Bereich. Ne? Also das heißt, und ich glaube ganz ehrlich, dass das halt auch zum Beispiel, als wir mit der Sendung begonnen haben und dann halt über diese Google-Gmail-Geschichte, ne, ich glaube, dass wir da halt auch aufpassen müssen, weil wie gesagt, wenn wir halt annehmen, wenn für uns klar ist, was das bedeutet, halt eine App zuzulassen, wenn wir sie mit dem Gmail connecten, ich glaube, dass wir halt da ganz schnell in diese Fallacy hier halt reinfallen, dass wir halt glauben, dass alle anderen das halt auch verstehen oder zumindest irgendwie im Ansatz oder so. Und ich glaube, das ist so eine Fehlannahme. Zu der Frage, warum wir warum Leute, die halt eine geringe Kompetenz in einem Bereich haben, ihre Kompetenzen wahnsinnig überschätzen, liegt natürlich genau daran, dass sie halt gar nicht sozusagen übersehen, wie groß das Wissen ist in diesem Feld, in dem sie sich nicht auskennen.
Ja.
Sie sehen halt so ein paar Handlungen, ja, keine Ahnung, so dieses typische irgendwie, Hans Wurst geht ins Museum und sagt zur modernen Kunst, das kann ich auch, ja.
Mhm.
Und das liegt halt daran, dass er halt sozusagen dieses Werk sieht, aber es gar nicht richtig einordnen kann in diesen riesengroßen Diskurs, der da halt existiert, der halt mit den ganzen geschichtlichen Referenzen und so weiter und so fort und dem jeweiligen Zeitkontext und so weiter. Also er hat halt dieses ganze Wissen nicht, ja. Und auf den ersten Blick wirkt es dann sozusagen so, als könnte er es auch.
Ja.
Und aber sobald er sozusagen sich damit anfängt zu beschäftigen oder und sich da rein macht, wird halt sozusagen sein Wissen und damit aber auch sozusagen seine Einschätzung seiner Selbstkompetenz wird damit halt immer kleiner.
Mhm.
Also sein Wissen wird größer und die Einschätzung seiner Selbstkompetenz wird damit immer kleiner. Und das ist halt das Interessante, also irgendwann bist du so kompetent in einem Fach, dass du dich nicht mehr traust, etwas darüber zu sagen.
Das
ist sozusagen die Endstufe.
Ich habe das neulich, ich habe nicht gelesen, ich habe aber nur so eine Grafik gesehen aus dem ich habe es angefangen zu lesen und habe dann irgendwann beschlossen, das ging mal wieder um Blockchain und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und das ging darum, dass so nach dem Motto, niemand hat Blockchain verstanden, weil Blockchain einfach so komplex ist und dass man es nicht komplett verstehen kann. Und dann war da halt so eine Grafik drin, wie sie über den Verlauf der Zeit sozusagen ihr eigenes Wissen über Blockchain eingeschätzt hat. Und es war so eine Kurve halt am Anfang Nullwissen, dann immer mehr und dann so, oh mein Gott, da gibt es ja noch viel mehr zu wissen und dann halt gesehen und dann halt ihr eigenes Wissen wieder weniger eingeschätzt hat, was genau diese Kurve quasi ist, wo dann auch bei Hacker News massenhaft Diskussionen darüber stattfinden, so ja, und mit dieser Kurve, das ist ja total spannend, dass das so bei Blockchain so ist und sowas. Nein, das ist in absolut jedem Bereich so. Am Anfang glaubst du, dass du noch relativ schnell lernen kannst und dann irgendwann merkst du, dass du eigentlich gerade mal so an der Oberfläche gekratzt hast. Das ist doch wirklich in fast jedem Bereich so. Und
Ich habe übrigens wieder einen Blockchain-Artikel rausgehauen, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast.
Ja, ich habe ihn gesehen.
Bei der Wired.
Bei der Wired.
Ist im Endeffekt die alte Argumentation, ich habe sie noch ein bisschen tiefer ausgeschärft und zwar das nochmal so auf diese Trustlessness von den Systemen nochmal genauer die Ideologiekritik drauf basiert. Also diese Idee, ne, irgendwie Systeme zu bauen, in denen keiner mehr dem anderen vertrauen muss. Mhm. Also erstmal überhaupt irgendwie geile Zukunftsvision, ich bin sofort dabei.
Mhm.
aber wie diese dann halt auch wiederum eigentlich klar zurückzuführen ist auf so eine falsch verstandene Verabsolutierung dieses Homo economicus-Gedanken, der eigentlich aus der Wirtschaftswissenschaften kommt, der aber halt genau in dieser marktliberalen oder marktlibertären Denkrichtung halt wirklich als das Menschenmodell gilt, ja. Der Mensch halt sozusagen als das Wesen, das halt nur und ausschließlich danach strebt, seinen Nutzen zu maximieren. Und deswegen kann ja so ein Trustlessness-System nur funktionieren, weil es ja so angelegt ist, dass die Kosten höher sind, wenn man mit dem System spielt, als wenn man gegen das System spielt. Ne? Das ist ja sozusagen die ganze Idee dahinter. Und das funktioniert nur dann perfekt, wenn man halt wirklich annimmt, dass alle Leute sozusagen nur danach streben, ihren Nutzen zu maximieren. Und ich habe das dann kontrastiert, weil das war halt auch gerade so der Wired-Titel von der amerikanischen Wired.
Mhm.
Mit dem Tezos-Skandal, hast du
den Artikel habe ich gelesen, der war großartig.
Ja, der war ziemlich gut. Und das, was mich halt daran so so gefuchst hat oder was ich so geil fand, war halt, dass diese Tezos-Community oder die ganze Krypto-Community da halt diese krassen Verschwörungstheorien darüber spinnt. Und das liegt halt einfach daran, weil sie halt überhaupt nicht verstehen können, wie dieser Gevers, dieser Schweizer Banker, ne, der sich da so quergestellt hat, dass der halt nicht aus, sag ich mal, eigensüchtigen Selbstbereicherungsmotiven so gehandelt haben könnte, ja, weil das kommt in deren Weltbild gar nicht vor, das kann gar nicht drin vorkommen, ja. Sondern dass der halt einfach nur ein verletztes Ego haben könnte, der halt einfach eingeschnappt ist, ja.
Man kriegt das ja relativ gut mit in der Geschichte, wie dann halt auf der einen Seite dieses schlaue Paar da ist, diese sehr intelligenten Menschen und ihm dann sozusagen ihr Vertrauen entgegenbringen und er dann halt zu so einem bekloppten Micromanager wird, der halt einfach nicht ab kann, dass die anderen, dass es eigentlich auch ohne ihn ganz gut laufen würde.
Ja.
Und dann halt anfängt
halt so ein Ego-Typ.
Ja. Und ich fand ja dieses Zitat, was sie da gesagt hat, so dass sie gesagt hat, diese Geschichte von dem Skorpion und dem Frosch, dass der Frosch den Skorpion über den Fluss bringt, weil er so ein netter Mensch ist und aber bitte stech mich nicht, und mitten auf dem Fluss sticht dann der Skorpion den Frosch trotzdem und während beide sozusagen ersaufen, weil der Frosch ist gelähmt und kann nicht mehr schwimmen und er säuft darum und der Skorpion ersäuft dann natürlich auch, weil er selber nie schwimmen konnte und fragt dann noch der Frosch mit letzten Worten der Skorpion, warum hast du das gemacht? Und dann, ja, weil ich ein Skorpion bin. Und
das ist die Story, ja.
Und das ist
also die ursprüngliche.
Genau. Und das ist dieses Zitat hat sie ja da gebracht. Und das ist, ja, das zum einen, dass halt dieses, dass halt.
Bei ihrem Mann dann halt der Frosch war und ja. Der Gevers war halt der Skorpion, ne?
Genau.
Genau.
Und der lieber, ja, der halt nicht anders kann, als sich selber in die Verdammnis zu bringen. Und das, ja, das.
Wobei man sagen muss, ich glaube, so wie das kam, das ist natürlich, die haben halt mit dem Gevers nicht richtig reden können. Ne? Die haben den am Anfang, also bevor die Querelen waren, hatten sie mit dem Interview gemacht. Aber als dann halt das sozusagen im vollen Gange war, hat der Gevers halt mit denen nicht geredet, also mit dem Autor des Artikels. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, was da jetzt genau alles noch irgendwie etc. Der Autor hat dann aber irgendwie gesamte E-Mail-Kommunikation ausgewertet und so weiter, also die halt passiert ist zwischen den Gründern. Und was halt, was mir aber auch irgendwie so offensichtlich war, dass halt dieses Ehepaar, ne, relativ frühzeitig halt wahrscheinlich auch sehr, sehr direkt dem Gevers mehr oder weniger signalisiert haben, wir vertrauen dir nicht mehr, ja?
Wenn nicht von Anfang an.
Ja, also zumindest nach dem ICO
erst,
ja. Also nach dem ICO auf jeden Fall. Und dass der Gevers halt, dass der sich davon gekränkt gefühlt hat. Ja? Also dass der sich halt auch irgendwie, also ich glaube, erstens hat er das dieses Bild von sich, dass er ja auch an diesem wahnsinnig erfolgreichen ICO halt schuld, also dass das sein Werk ist, dadurch ja. Seine durch sein charismatisches Auftreten und Werben dafür und hatte dann halt das Gefühl, die wollen mich jetzt hier aus dem Projekt drängen, ja, und da hat er halt lieber alles blockiert, als es irgendwie, ja.
Genau.
Das ist halt einfach, ich meine, im Endeffekt ist es halt wieder so eine typische Bullshit-Sache, wo einfach Egos aufeinander geknallt sind. Und das ist aber etwas, was halt zum Beispiel, und das sind Dinge, die völlig menschlich sind und die passieren und die wirklich dumm sind, keine Frage, die aber, die in so einem Weltbild eines Homo economicus halt einfach nicht vorkommen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum innerhalb dieser rechtslibertären Szene, ne, so krass, dass die so anfällig sind für Verschwörungstheorien, weil sie nicht damit umgehen können, dass Menschen nicht aus sozusagen Selbstbereicherungsmotiven heraus irgendwelche Dinge tun oder dass irgendwelche Dinge schiefgehen, die oder Leute sich verstreiten oder irgendwelche Konflikte entstehen, die nicht gesteuert werden durch Interessen von X, ja, sondern sie müssen sich immer irgendein Interesse von X dazustemmen, damit irgendwie ihr Weltbild noch weiterhin
steht. Das ist ja auch, ich bin nicht frei davon. Ich stelle mir auch, also ich habe, also was weiß ich, was hier ist, neulich ist hier auf dem Berg ist eine Joggerin überfahren worden und
hier auf eurem, Joggingberg, wo genau. Ich auch mal joggen war.
Wo du immer joggen warst, ja. Und zwar ist das Auto, das ist wirklich weit von der Straße abgekommen und hat die im Gebüsch weggefegt. Weißt du,
krass.
Und die Frau.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das überhaupt geht da irgendwie.
Das ist an der Stelle, also du bist ja wahrscheinlich nicht ganz oben lang gelaufen, sondern da gibt es ja diesen langen Weg, wo da halt.
Ich war ganz oben auch.
Ja, aber da hinten, es gibt so hinten am hinteren Ende sozusagen, am von uns abgelegenen Ende ist da so eine Straße, wo der Weg neben der Straße lang führt. Und ja, aber auch nicht nah an der Straße dran oder sowas, sondern die Fahrerin, die haben sie dann später erwischt, die hat halt auch Fahrerflucht begangen.
Ach, das auch noch.
Und wo ich dann halt gesagt habe, ey, das.
Bestimmt voll besoffen oder was?
Das passiert nicht versehentlich. Das passiert nicht aus Versehen. Das ist entweder hat diese Joggerin vielleicht dem Fahrer des Autos vorher irgendwie den Weg abgeschnitten und er hat sich dadurch beleidigt gefühlt oder weiß der Teufel was. Das passiert nicht aus Versehen, weil dann gibt es auch keine Fahrerflucht. So war meine Logik. Und da hat Jana gesagt, nee, aber es ist absolut normal. Die allermeisten, sehr, sehr viele Menschen begehen Fahrerflucht, weil die einfach in dem Moment durchdrehen.
Panik kriegen
und wegfahren. Und das hat und halt einfach nicht mehr logisch funktionieren. Und das fällt mir sehr, sehr schwer, das zu akzeptieren. Und gerade als jemand, der zumindest glaubt, relativ von Logik gesteuert zu sein und seine Gedanken logisch begründen zu können, fällt das einem natürlich.
Denken Männer immer von sich. Das ist aber überhaupt, ich glaube, Männer am allerwenigsten.
Ja, also das ist, ich hoffe, ich kann das ein bisschen relativieren, weil ich weiß natürlich, dass es nicht so ist. Ich sehe mich ja auch öfters mal oft genug gegen meine eigenen Interessen handeln und Dummheiten machen und so weiter und so fort. Aber aber dass das halt, aber irgendwie glaubt, man braucht halt erstens dieses Bild von sich, um irgendwie mit sich klarzukommen. Und, ja. Und dafür muss es auch für den Rest der Welt halbwegs zustimmen. Also ich weiß ja, woher diese Gedanken kommen. Und ich hätte ja auch gerne, dass wir alle logische Wesen sind, die rationale Entscheidung treffen, die man halbwegs vorhersehen kann. Ich will nicht, dass Menschen rumgehen und andere Menschen umbringen, einfach nur, weil sie nicht anders können. Oder weil sie, keine Ahnung was.
Ja, man kriegt ja auch Angst vor sich selbst dann.
Aber wie handle ich, wie würde ich in dieser Situation handeln?
Aber jetzt mal so ein Gedanke, der das nochmal so zusammenzieht. Ich glaube tatsächlich, dass diese Tendenz, gerade von Männern, sich sich so unglaublich als logisch-rationale Wesen wahrzunehmen, ist vielleicht die deutlichste Ausprägung des Dunning-Krüger-Effekts, die es so gibt.
Das kann durchaus sein, ja. Ja. Ich frage mich ja auch, ob dieser ganze.
Ich meine, schau dir mal.
Also ich habe neulich mal einen Artikel.
Geh mal in die Kommentare von Frauen, ne? Mhm. Die halt, keine Ahnung, irgendwas schreiben, keine Ahnung, heute ist das Wetter schön, ja, guck mal meine neue Frisur oder keine Ahnung, irgendwas, ja. Mhm. Und schau dir an, was Männer dort schreiben, ja. Es ist, du verlierst halt wirklich, jeden Respekt vor diesem Geschlecht.
Habe ich einen Tweet darüber gesehen von einer Autorin, die hat geschrieben, sie hat Morddrohungen dafür bekommen, dass sie einen bestimmten Satelliten als cute bezeichnet hat.
Ja.
Und. Okay. Hat man das gehört, was Kolja gerade gesagt
Ärger,
hat?
Ja. Sind wir bald langsam fertig, ja.
Du sollst langsam mal fertig sein. Und.
Hey, wir haben spät angefangen.
Ja.
Aber wir können gleich.
Machen jetzt schon zwei Stunden. Ja, machen wir gleich Schluss. Ich glaube, wir wollen auch noch was machen. Und diese Frau hat dann noch dazu geschrieben, ich meine, als sie ihren Job angefangen hat als Journalistin, das war im Rahmen dieses Mordanschlags, dieses Terroranschlags auf hier diesen Verlag, auf diese Zeitungsredaktion, weniger Wellen geschlagen hat, als sie hätte schlagen sollen. Und die hat das dann halt geschrieben, ja, und es hat damals, sie meinte, es hat irgendwie 3 oder 4 Monate gedauert, bis die Zahl der Morddrohungen, die sie in ihrer Inbox hatte, 4-stellig war. Und das ist okay. Das ist das eigentlich Krasse daran. Es ist kein kleines Phänomen, das ist kein Minderheitending, das ist kein, das sind viele.
Ja, ja. Es gab ja auch diese, nochmal Musk, ne? Also es gab ja diese Diskussion, also es gibt ja immer ständig so eine Musk und Musk, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass der so ein bisschen freidreht langsam irgendwie auf Twitter irgendwie immer mehr. Hm. Also irgendwie durchdrehende Milliardäre auf Twitter ist auch so ein eigenes Genre geworden, ne? Egal.
Durchdrehende Männer, ich glaube, das kann man erweitern, das Genre.
Genau, oder durchdrehende Milliardärmänner auf Twitter.
Ich meine sowas wie Dawkins oder sowas zähle ich ja durchaus auch dazu. Der ist ja kein
Milliardär. Ja, der dreht auch mal wieder durch. Aber auf jeden Fall, Musk, und dann halt gab es halt auch mal wieder jetzt so kritische Artikel über Musk, ne? Und über seine Firmen und dies und jenes. Und dann fragt er jetzt sich auf Twitter über diese Journalisten, die da schon wieder alle seine Sachen da missverstehen und so. Und dann greift er halt auch ganz gerne mal halt einzelne Journalistinnen, greift er sich raus und greift die direkt an, ne? Mhm. Und was dann halt passiert ist, und das kann man jetzt drüber streiten, ne, wie viel Musk da jetzt Schuld ist, hat oder nicht, aber ich finde, er hat auf jeden Fall eine Verantwortung, dass dann halt seine komische Crowd, seine Fans dann halt da irgendwie einfallen und da halt richtig Stress machen. Und zwar richtig eklig. Mhm. Und ganz ehrlich, ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, dass Männer zu emotional sind für Social Media. Ich glaube, die können damit nicht um. Ich glaube wirklich, dass die haben, denen fehlt halt wirklich sozusagen der kühle Kopf, ja, irgendwie mit
das ist sexistisch
zu gehen, dass Frauen auch was sagen dürfen oder so.
Nicht alle Männer.
Not all men.
Ja.
Ja, nee, ich meine nicht, ja. Also ich aber bin auch manchmal emotional, also es passiert mir ja auch. Ich bin ja auch manchmal emotional. Und ich schäme mich dann manchmal auch für.
Ich habe ja immer die Hoffnung, dass es eine Lernphase ist, aber ich weiß
nicht. Es trifft auf jeden Fall überdurchschnittlich oft Männer, die halt wirklich durchdrehen auf Social Media. Also ich habe selten so richtige Meltdowns von Frauen auf Social Media, habe ich selten gesehen. Bei Männern ständig. Hm. Ständig.
Also ich habe das, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es einfach eine Lernerfahrung ist, durch die man durchgehen muss. Und ich meine, es ist jetzt so, dass meine Social-Media-Präsenz nicht nur deswegen abgenommen hat, weil, also natürlich auch, weil ich einfach unfassbar viele Sachen im Laufe der Zeit geschrieben habe, wo ich mir dachte, oh Gott, was habe ich da für einen Müll geschrieben? Und das auch nicht nur hin und wieder mal, sondern durchaus sehr, sehr häufig. Und ja, keine Ahnung.
Ja, sich einfach mal ein bisschen häufiger hinterfragen kann, glaube ich, dem einen oder anderen Mann halt gar nicht schlecht tun.
Das kann auch der einen, also das kann uns allen nicht schlecht tun. Muss ja an der, also vielleicht Männern insbesondere, ohne Frage, aber.
Inklusive uns auf jeden Fall.
Aber es ist halt, die es nicht tun, haben dann erstmal einen Vorteil.
So. Ja, aber alle anderen hauen sich halt die Stirn, die Hand vor die Stirn und denken sich,
oh, wenn man halt in Social Media nicht stattfindet, weil man irgendwann mal schlau genug geworden ist, um zu wissen, dass Social Media nicht die Lösung ist, dann finden halt auf Social Media nur die Idioten statt.
Das stimmt und das ist, glaube ich, auch echt einer der Gründe. Nee, mal ohne Scheiß, ich glaube, es ist auch mal so ein strukturelles Problem. Ich weiß nicht, ob ich dieses Fass nochmal aufmachen soll, aber ich glaube, dass diese gefühlte und ich glaube auch tatsächliche Lufthoheit der Rechten auf Social Media,
ja,
die hat mehrere Faktoren. Also eine ist natürlich, dass die halt radikalisiert sind. Und diese Radikalisierung bewirkt, dass halt wirklich einzelne, wenige Leute reichen, halt wirklich einen riesengroßen Lärm zu machen, weil die halt die ganze Zeit nichts anderes machen als kommentieren, 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 retweeten und so weiter und so fort. Ja, die sind richtig motiviert. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, das ist so der SPD-Ortsverein.
Ja. Ja.
Die andere Sache ist aber auch die, dass halt gerade in linken und intellektuellen Kreisen sich halt von Anfang an, aber auch zunehmend aus Social Media eher zurückgezogen wird.
Hm.
Und dass man und dass dort halt eigentlich eher dicht gemacht wird, aus verschiedensten Gründen. Einer der Gründe ist tatsächlich auch dieses, oh Gott, der bei Facebook hat meine Daten. Ne?
Hm.
Ne? Ich glaube, das ist halt wirklich ein großes Potenzial an linken Aktivisten sind nicht auf Facebook, weil sie halt einfach Facebook für böse halten.
Ja.
Deswegen finden die nicht auf Social Media statt und deswegen werden ihre Stimmen nicht gehört. So. Und deswegen, und das ist, glaube ich, mit einer der Gründe. Ein anderer Grund ist halt, dass Leute, die ein bisschen empfindsameres Gemüt haben, wie vielleicht auch du oder andere Leute, halt irgendwann halt sozusagen aus reinem Selbstschutz sich aus Social Media zurückziehen. Und ich kann es ihnen auch überhaupt nicht verdenken, gerade bei den momentan durchgeknallten Debatten, die da geführt werden. Das ist man fast seiner geistigen Gesundheit schuldig, dass man sich nicht die ganze Zeit mit dem neuesten Trump-Tweet irgendwie auseinandersetzt. Aber man muss sozusagen all diese Effekte und all diese Entwicklungen, die tragen natürlich dazu bei, dass das Internet rechts ist jetzt. Ne?
Ich glaube auch, dass so ein Problem ist, dass Linke tendenziell deutlich stärkere Probleme mit Massenbewegungen haben als Rechte. Ich glaube, Rechte halten Massenbewegungen für eine prinzipiell gute Sache, außer sie richtet sich gerade gegen sich selber.
Ich glaube, die Linken die erfunden.
Und Linke haben irgendwann vielleicht mal gelernt oder ist auch der tiefen Überzeugung. Also zum Beispiel, ich weiß, dass du immer gesagt hast, dass du niemals einer Partei angehören wirst, weil du niemals genügend Leute finden wirst, die deiner Meinung sind.
Ja, ich würde ja auch nicht mit Leuten reden, die meinen Podcast hören. Also.
Du wirst wahrscheinlich auch nicht mit Leuten reden wollen, die deiner Meinung sind. Also die sind ja die Allerschlimmsten.
Gott, ja, nee, bloß auf mit denen.
Gott. Das frage ich mich manchmal wirklich. Wenn mir plötzlich eine Kopie von mir selber über den Weg laufen würde, wie sehr würde ich mich hassen?
Oder wie lange würde es dauern, bis du ihn tötest?
Ja, also wie lange würde ich jemanden, der exakt ist wie ich, um mich herum ertragen können?
Ja, tatsächlich ist es ja so, dass wenn man jemanden hasst, dann hasst man meistens irgendwelche Eigenschaften, die man an sich selbst hasst, an dem noch viel mehr.
Mhm. Ja, ja. Also so dieses perfekte Hassmännchen. Und ja, und vielleicht ist das ja auch dieses, nee, also nicht das, das glaube ich nicht, das ist, glaube ich, tatsächlich bei vielen Menschen so, obwohl ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch Menschen, die sagen, die halt, wenn sie eine 1:1-Kopie von sich sehen würden oder die zumindest davon glauben, ich meine, wir werden es ja alle nie rausfinden wahrscheinlich, aber die zumindest glauben, nee, wenn ich eine 1:1-Kopie von mir mache, mach 50.000 Kopien von mir und ich habe endlich mal jemand zum Reden. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es die ja auch. Bei mir ist es jedenfalls nicht so. Ich weiß nicht, bei dir schätze ich mal auch eher nicht so. Ich glaube, du würdest auch einschätzen, dass du dich eher hassen würdest als lieben.
Gute Frage, ich weiß es nicht so genau. Es ist schwierig, sich vorzustellen, weil ich habe noch nie jemanden so toll.
Es ist einfach nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich, dass es noch jemand gibt auf dieser Welt, der so geil ist wie du. Das ist einfach.
Nein, ich liebe es wirklich, mich mit Leuten zu unterhalten, die anderer Meinung sind tatsächlich. Also ich mag Unterschiedlichkeit in meinen Freundschaften. Glaube ich.
Ich würde es von mir auch behaupten. Also ich glaube, man neigt dazu, sich das leicht zu behaupten. Ich weiß nicht, ob es bei mir der Fall ist. Also,
ja, okay, ich meine, natürlich hat man, hat das mal so Grenzen, ne? Und ich habe aber zum Beispiel auch in letzter Zeit so in meinen Freundschaften, also ich hänge irgendwie momentan, das ist ganz witzig, ich hänge momentan fast nur mit Frauen ab. Ich habe irgendwie mittlerweile mehr weibliche Freunde als männliche. Also jedenfalls aktive Leute, mit denen ich mich treffe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da auch teilweise ganz, also so auch ganz andere Sachen zu lernen. Ne? Also,
und das wäre Empathie?
Ja, also tatsächlich, ne? Also irgendwie, ich habe es manchmal so ein bisschen so das Gefühl, als ob ich irgendwie auch, als ob dieses Männlichkeits-Selbstwahrnehmung halt auch eine Ideologie ist, in der man halt irgendwie feststeckt. Hier Sina kennst du doch auch, oder? Mhm. Zum Beispiel mit Sina habe ich jetzt in letzter Zeit ziemlich viel gemacht. Jedenfalls, die ist so krass, die sieht so durch mich durch, so.
Okay.
Also durch meine Posen, sag ich mal, ja irgendwie. Und vor allem auch durch diese männlichen Posen, so irgendwie der vielleicht so unter anderem dieses sich selbst total für rational, logisch, denkerisch handeln. So. Die sieht so durch dadurch, ja, und sagt so, ja, aber hey, Moment mal, ich habe was ganz anderes gefragt. So, ja, und so sie entlarvt mich halt ständig so. Und das ist halt irgendwie sehr schmerzhaft, aber auch gleichzeitig irgendwie sehr cool.
Okay.
Weil ich da, also ich habe das Gefühl, dass ich da mehr lerne als wie schon lange nicht mehr.
Also ich bin so, um das jetzt mal, ich ziehe ja gerade einen Sohn groß mit und das bringt einen natürlich auch immer wieder in die Situation. Ich habe zwar vorhin, bevor wir den Podcast angefangen haben, waren wir halt bei so einem kleinen Picknick im Park und da saß er im Buddelkasten und dann hat er verschiedene Buddelformen gehabt und er hat die Buddelform mit dem Auto genommen und hat dann mit der gespielt und die da irgendwie mit Sand voll gemacht. Und das ist schon erstaunlich, wie stark er so auf so Männlichkeitsdinge abfährt und Raketen toll findet und Feuerwehrautos toll findet und sowas. Und ich sage jetzt nicht, dass es mir immer gelungen wäre oder sowas. Oder ist mir klar, dass mir das nämlich immer gelungen ist, aber ich habe probiert, ihn jetzt nicht an irgendwelche so Männlichkeitssachen ranzuführen. Also wir geben uns immer Mühe, dass er liebt zum Beispiel auch rosa als Farbe, weil die sich halt auch Mühe gibt, dass er auch rosa Klamotten hat und sowas und das halt nicht ablehnt und so. Und aber es ist erstaunlich. Also zum Beispiel ist es so, dass ich glaube, ein ganz, ganz großes Vorbild für ihn ist Alexander Gerst, der ist in der Sendung mit der Maus, ist der aufgetaucht und die haben wir, ich weiß nicht, wie oft wir diese
Astro Folge. Alex, ja?
Ist das Alex, Astro Alex? Kann sein, weiß ich nicht.
Ist das so der Astronaut, oder?
Das ist dieser deutsche Astronaut, genau. Der jetzt auch gerade wieder im All ist. Und den hat er sich halt, und ich kann mir vorstellen, dass das halt, weil ein männliches Vorbild sozusagen ist, dass das daherkommt und sowas, aber es ist halt so, dass er schon deutlich auf so einer männlichen Schiene Und das ohne, also und obwohl wir uns Mühe geben, ihn nicht auf so eine männliche Schiene zu sehr festzufahren oder zumindest nicht in die Richtung zu steuern, dass er sich davon allein hin entwickelt. Ich meine, wenn es passiert, dann passiert das. Kann man ja auch keinen, also ich will jetzt ja keinen.
Ja, aber die Gesellschaft sendet natürlich genug andere Signale.
Die Gesellschaft sendet genug Signale in der Richtung. Und ich meine, wir senden wahrscheinlich auch genug Signale in der Richtung.
Ja, ich meine, er nimmt sich natürlich als Mann wahr. Also ich meine, ihr habt ihn jetzt nicht verheimlicht, dass er ist, ne?
Genau.
Also ihr habt nicht verhandelt, dass es diesen Geschlechtsunterschied gibt und dass er auf die eine Seite fällt und nicht auf die andere.
Mhm.
Und er sucht natürlich jetzt aktiv nach Identität.
Genau.
Ja? Und wenn er sie, und natürlich sucht er sie dann halt klar auf der Seite von einem Geschlechterverhältnis, wo er sich zu verorten glaubt.
Genau.
Also das ist jetzt, glaube ich, finde ich jetzt nicht wahnsinnig überraschend.
Ich finde überraschend, wie ausgeprägt das ist. Also ich finde es, dass es passiert, finde ich auch nicht überraschend, aber ich finde es doch sehr, und man fragt sich da natürlich, wie viel davon ist aufgesetzt, wie viel, Diana schreibt gerade mir eine iMessage, er spielt aber auch gerne mit Küche und so, das stimmt. Also es ist, das stimmt auch, er hilft super gerne in der Küche mit und so und wesentlich lieber als ich und aber ich finde das spannend, das so zu sehen, wie er sich so entwickelt, wie viel von diesen Männlichkeitsritualen und Geschlechterritualen, wie viel davon einfach rein kulturell bedingt sind. Vielleicht ja teilweise auch nicht, keine Ahnung, vielleicht ist ja ein bisschen was davon wirklich natürlich. Aber ich finde, ja, so setze ich mich gerade zur Zeit ein bisschen damit auch auseinander. Und ja,
nee, klar, das ist natürlich auch interessant, also so, so ein Kind so als,
als Studienobjekt zu haben.
Als Studienobjekt, ja. Grüß mal ganz lieb das Studienobjekt.
Und
mir,
genau.
Falls er mich noch kennt.
Und noch eine kleine Anekdote am Ende über Kolja. Jetzt wird ja sein Privatleben ausgepudert, weil es auch mit Männlichkeit zu tun hat. Was ihn ja unfassbar geflasht hat, war im Stehen pinkeln.
Und hat ihn geflasht?
Oder? Total. Total. Das ist jetzt,
das geht.
Das ist, er hat das halt nie gemacht, sondern hat sich immer aufs Töpfchen gesetzt und so, oder beziehungsweise aufs Klo, das kriegt er auch schon hin und sowas, dann hat er sich immer hingesetzt und so, und es war nie so ein, am Anfang war er total stolz drauf, dass er es konnte, und dann wurde es irgendwann langweilig, und dann hat er keinen Bock mehr aufs Klo zu gehen, bla. So ist das jetzt halt. Und dann waren wir irgendwann mal, das erste Mal waren wir in irgendeinem, waren wir irgendwo außerhalb, und das war halt nicht die allersauberste Toilette, und dann hatte ich keinen Bock, das Töpfchen aufzustellen, dann hatte ich ihn halt an so ein Pissoir hochgehoben und dann konnte er da im Stehen reinpinkeln. Und von da war das gesetzt, dass er überall im Stehen pinkeln wollte. Und auch zu Hause. Und das ist natürlich sowas, wenn du plötzlich ein Kind hast, was du vorher erst ewig lange überreden musstest, doch jetzt mal auf Klo zu gehen, obwohl du relativ deutlich sehen kannst, dass er auch ziemlich dringend muss und dass das jetzt eine gute Idee wäre, hin zu einem Kind, das sagt, ja, lass uns endlich auf Klo gehen. Und darum habe ich das dann auch so ein bisschen zu Hause einreißen lassen. Und das war dann sehr, sehr schwer wieder wegzukriegen. Das hat dann sehr, sehr viel Diskussion bedürft. Und jetzt, das ist, finde ich, eigentlich im Augenblick gerade relativ angenehme Lösung der Situation, ist halt, bei ihm ist halt angekommen, wenn wir irgendwie im Restaurant sind oder sowas, dann darf er am Stehen pinkeln und ansonsten nicht, zu Hause nicht. Okay. Was dazu geführt hat, dass er nicht, Papa, können wir morgen noch mal in ein Restaurant gehen?
Max, das wird sehr teuer.
Aber es ist halt super praktisch, weil wenn du irgendwie unterwegs mit ihm bist und du willst jetzt halt, bevor wir jetzt noch mal eine Stunde Auto fahren, willst du halt noch mal, dass er noch aufs Klo geht. Und das soll ja auch halbwegs schnell gehen. Und das funktioniert jetzt relativ einfach. Du brauchst einfach nur so, im Stehen pinkeln, zack, ja. Rennt dieses Kind freiwillig aufs Klo, das sich vorher standhaft geweigert hat. Und ja, das ist, und ist eine merkwürdige Sache.
I feel you.
Genau, ich würde sagen, dann lass uns mal hier den Podcast jetzt beenden. Hab ja schon
alles
vor
klar.
Längerer Zeit die Bitte bekommen, doch bitte mal zum Ende zu kommen, weil wir wollen noch irgendwas machen bei dem relativ schönen Wetter. Irgendwo an den Strand fahren.
Ich muss jetzt auch ins Bett, das ist nur genau. Bei uns.
Du hast ja auch ein bisschen auch erkältet, insofern gute Besserung.
Ja, ich muss mich schon.
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer.
Tschüssi.
Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Soundqualität stimmt hoffentlich auch. Kriegen wir alles auf die Reihe.
Doch gut, oder?
Ja, also zwischendurch gab es mal eine halbe Minute lang, da hatte ich so ein bisschen Schiss, das ist jetzt, aber alles gut. Alles super. Alles klar. Okay, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.